Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but I'll wake up to cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to the friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung on where you can see. Somebody waits for you, kissing once for me. Have a holly jolly Christmas and the kiss you didn't hear. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Somebody waits for you, kissing once for me. Have a holly jolly Christmas and the kiss you didn't hear. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Dezember 2014. Hallo, Leszek.
Hi.
Genau, Leszek und ich sind wieder dabei und sind wieder dran. Und wir wollen nochmal so ein bisschen so, ja, ich würde ja gerne sagen, wir bringen euch in weihnachtliche Stimmung, aber wir haben gar keine weihnachtlichen Themen, oder?
Nee, ist nicht so ganz, ne?
Eher ein bisschen hardcore. Wir wollen nämlich nochmal über Systemd reden, im großen und ganzen Sinne. Und dazu haben wir gedacht, teilen wir das mal so ein bisschen auf und kommen dann auch ganz am Schluss zu der Vision, die Lennart Pöttering vor 2-3 Monaten mal vorgestellt hatte, wie Linux-Systeme vielleicht in Zukunft aufgebaut werden, was sich ja so ein bisschen konzeptionell von dem unterscheiden könnte, wie es zurzeit funktioniert. Aber fangen wir vielleicht vorne an, wie der Boot-Prozess so funktioniert, hatten wir ja letztes Mal schon. Wo spielt das Systemd rein an der Stelle?
Ja, wir hatten ja letztens besprochen auch hier Live-Systeme und dann auch CA-Root als ganz großes Thema, wie man halt die Möglichkeit hat, so Live-Systeme sich selber zu Hause zusammenzubasteln. Und ja, Systemd, die haben sich jetzt gedacht, weil die ja quasi alles fressen, was so an guten Programmen irgendwie rumliegt. Also, ja, anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ja. Die machen ja jetzt Keyboard-Handling, die machen das und die machen hier das.
DNS,
die machen Netzwerk-Handling, die machen jetzt alles. Und die haben sich gedacht, CA-Root, das können wir auch noch mal nehmen. Aber wir pimpen das so ein bisschen auf. Und man könnte es eigentlich auch nennen CA-Root auf Drogen oder so, weil das so eine richtig getunte Version ist. Und die nennt sich Systemd-nspawn. Und ja, das ist im Grunde genommen, macht es fast das Gleiche, was CA-Root auch gemacht hat. Also so ein normales Change-Root, also einfach ein anderes Verzeichnis als das Root-Verzeichnis einbinden. Aber noch ein paar Dinge mehr. Gerade das, was man beim normalen Change-Root eventuell mal braucht, Netzwerkverbindungen oder mal auf Devices zugreifen und so weiter und so fort, das muss man oder müsste man beim normalen CA-Root einfach manuell einbinden mit einem Mount-Bind und so weiter und so fort. Das macht halt eben dieses Systemd nspawn alles schon automatisch und macht es dann auch so clever, dass es dann sagt, okay, das wird jetzt gemount-bounded, das wollte ich sagen, schweres Wort. Aber es wird halt irgendwie so gemacht, dass man zwar zugreifen kann auf die Hardware, aber man kann sie nicht verändern. Das heißt, macht ja auch Sinn, dass du nicht irgendwie sagen kannst, okay, irgendwie hier, ich ändere mal kurz den Parameter für die Grafikkarte irgendwie XYZ oder sowas, weil dann würde das ja auch auf das Source-System irgendwie zugreifen und das wäre halt irgendwie problematisch. Deshalb wird das halt so gemacht, dass das nur lesend quasi gemount-bindet wird. Und dass dann Änderungen nur lokal für halt eben dieses Change Root dann vorgenommen werden.
Genau, also sonst Change Root in früherer Zeit ganz oft verwendet, um sein Grub zu updaten, ne? War so eine der Standardanwendungen, genau, ja. Irgendwie ein Live-System zu booten und dann in sein Originalsystem rein zu Change Rooten. Dann braucht man halt diesen Bind-Mount, um Dev umzumounten, um Proc umzumounten, um Sys umzumounten, damit man halt die ganzen Befehle auch in seinem Change-Root hat und auch auf die lokalen Parameter zugreifen kann und seine Devs durchschleusen kann und sowas, weil sonst würde er der Change-Root keine Festplatte finden, nichts damit machen können. Und das brauche ich ja, um den Grub neu zu installieren, muss der halt wissen, ja, wo ist meine Festplatte und schreibt es dann da drauf. Und deswegen brauchen wir halt diese Bind-Mounts, um dann halt von dem äußeren System in dieses Change-Root diese Daten zu exportieren. Und du sagst jetzt SystemD, Inspawn, Magic, macht das irgendwie automatisch.
Genau, wie läuft, da muss man sich nicht drum kümmern.
Wie läuft es? Gibt es da einen speziellen Befehl oder so, dass der das macht? Oder gibt es diese Umgebung automatisch?
Das wird also automatisch gemacht. Also es ist im Grunde genommen, man muss sich im Kopf nur merken, anstatt CR-Root type ich jetzt systemd-endspawn ein. Also schreibe ich da jetzt systemd-endspawn rein. Und der Rest wird dann automatisch gemacht. Also dieses Mount-Binden wird automatisch dann gemacht von Dev, Sys, Proc und so weiter und so fort. Wobei Proc und Sys ist noch mal eine kleine Besonderheit. Und da kommen wir zu etwas, weshalb man auch sagen kann, CR-Root auf Drogen. Weil da wird im Grunde genommen die eigentliche, ja, wie könnte man es nennen, Container-Funktionalität von so einem Change-Root dann implementiert. Das heißt, da wird die in Proc und Sys werden ja zum Beispiel Kernel-Module abgelegt und Konfigurationen für Kernel-Module und so weiter und so fort. Und damit die nicht irgendwie manipuliert werden können von dem Host-System selber, also dass ich da einfach sage, okay, ich möchte jetzt hier meinen WLAN-Treiber irgendwie komplett neu laden und den irgendwie manipulieren, weil das könnte das Host-System beeinträchtigen, wird es halt eben so gemacht, dass die quasi geklont werden oder nur als Read-Only erst einmal eingebunden werden. Und wenn dann Änderungen gemacht werden sollen, werden sie entweder, wenn sie notwendig sind, werden sie separat in ein Temp-Verzeichnis, Temp-FS irgendwo reingeschrieben. Aber die meiste Zeit hat man einfach nur ein Read-Only und kann da also nicht rumfummeln. Das heißt, so klassische Fehlerchen, die sich manchmal einschleichen, wie zum Beispiel, dass man in einem CR-Root einfach mal ein Reboot eingibt und auf einmal startet das Host-System neu, das ja. kann unter systemd-endspawn einem nicht mehr passieren.
Okay.
Man kann auch nicht auf die Prozesse von anderen, ja, vom Host-System irgendwie zugreifen. Das, was klassisch immer so, ja, passieren kann, manchmal, zumindest mir passiert es, ist, dass ich in ein CR-Root reingegangen bin und dann irgendwie noch ein zweites Terminal aufhatte und dann nochmal mit dem CR-Root in das gleiche Verzeichnis reingegangen bin. Und das sorgt dann mal für Konflikte hier und da, aber es sorgt vor allen Dingen auch dafür, wenn man da mal so einen Kill-All-Befehl für VI oder sowas eingibt, dann wird das auch bei dem anderen, in der anderen Konsole, wo man drin ist, einfach mal gekillt.
Ah ja, okay.
Und das ist halt ja, so
ein bisschen gesynkt quasi.
Genau, das sind so Sachen, die man nicht so gern möchte. Oder dass dann Prozesse auch angezeigt werden vom Host-System. Das passiert nämlich auch manchmal. Und bei einem CR-Root, da bist du ja mit Root quasi drin. Und wenn du dann auch noch mal Prozesse von deinem Host-System killen kannst, ist auch nicht so gut. Aber auf einmal ist dann Xorg weg oder sowas. Das wäre nicht schön. Deshalb hat systemd-endspawn halt auch hier eine sehr intelligente Sache. Also das basiert, das heißt ja systemd-endspawn braucht auch, glaube ich, so ein bisschen, also man muss systemd auf jeden Fall installiert haben. Ob es jetzt als Init-System auch läuft, ist eine andere Sache, aber man muss es auf jeden Fall installiert haben. Und es erzeugt dann halt für jedes systemd-endspawn CR-Routing quasi eine eigene PID, wo jetzt dieses CR-Root, diese CR-Root-Umgebung, deshalb spricht man auch von einer Container-Umgebung im Grunde, drin läuft. Und die ist komplett isoliert von, wenn ich noch einmal im anderen Terminal auch nochmal ein systemd-endspawn im gleichen Verzeichnis auch aufrufe, das ist komplett isoliert voneinander. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie mit dem Kill-Befehl in das andere, in den anderen Container reinspringen und da was löschen oder was killen. Das geht also nicht. Also das Ausbrechen aus der CR-Root ist schwieriger geworden, sagen wir mal so.
Wenn du sagst, muss installiert sein, dann wird es wahrscheinlich jetzt auch schon auf aktuellen Ubuntu-Systemen gehen, weil da läuft ja auch, obwohl die ja immer noch mit Upstart booten als Init-System, gibt es ja die ganzen Systemd-Sachen. Also könnte ich wahrscheinlich mit einer Ubuntu Live CD dann Change Systemd, Endspawn Change Routes bauen.
Also ich weiß das nicht, wie es bei der stabilen Ubuntu-Version aussieht. Bei der Entwicklerversion dürfte das gehen, wenn das Systemd schon drin ist, weil ich meine, Systemd-Endspawn steckt im Systemd-Paket drin. Bin mir aber nicht ganz sicher. Bei Debian ist es auf jeden Fall dabei auch. Ich glaube, ab 202 oder irgendwie so bei irgendeiner Version von Systemd ist es schon dabei. Also es ist bei jeder aktuellen Distribution, die Systemd einsetzt, eigentlich schon dabei und man kann es dann da auch direkt benutzen.
Ja, wofür kann man das dann gebrauchen?
Ja, also zum einen natürlich als CR-Root-Ersatz mit halt so ein bisschen erweiterten Features, die ich jetzt erklärt habe. Zum anderen aber auch, und das ist sehr interessant, hat es eine Funktionalität, die so im CR-Root, zumindest habe ich es bisher noch nicht gesehen, auch möglich ist. Und zwar ist es das Ausführen von einem Init-System innerhalb des CR-Roots. Das heißt nichts anderes als, du kannst im Grunde genommen deinen CR-Root oder deinen Container auch einfach booten, wie du es von VMware oder VirtualBox oder sowas gewohnt bist. Das heißt, dann kriegst du die gleichen Meldungen, ich habe es jetzt mit dem Fedora zum Beispiel getestet, da kriegst du die gleichen Meldungen, wie wenn Fedora hochfährt und du das, den Bootsplash wegmachst, die gleichen Meldungen, das gleiche Init-System fährt da hoch. Glücklicherweise ist es da auch ein Systemd, was hochfährt, weil es dann ein bisschen ein paar mehr Funktionalitäten noch hat und kann dann mit Systemd Endspawn besser zusammenarbeiten. Aber das gelingt mit allen Init-Systemen. Also ich habe jetzt auch ein altes Debian mit einem Init, mit einem SysV-Init getestet, da hat es auch funktioniert. Sollte also auch mit Upstart funktionieren und OpenRC und wie sie alle heißen, die anderen Init-Systeme, die es so gibt. Das ist eine tolle Sache, gerade wenn man irgendwie was debuggen möchte und wirklich ein bisschen was mehr weggehen möchte von dem CR-Root oder Containersystem hin zu einem mehr ja virtualisierten System, was allerdings nicht so streng virtualisiert wie eben VMware oder VirtualBox, wo komplett ein ganzes System, ganze Hardware simuliert wird, sondern hier wird halt eben immer noch der gleiche Kernel benutzt vom Host-System, nur der Rest ist halt irgendwie das, was eben die Distribution bereitstellt, die in dem Container drinsteckt.
Genau, ist also nicht, weil du ja VMware und sowas erwähnt hast, keine Vollvirtualisierung in dem Sinne. Das heißt, ich kann da jetzt nicht ein Windows drauf booten. Ja, ich kann, ist immer die Basis, ist immer der Kernel, der gerade aktuell läuft. Und ich kann halt das Init-System oder die Programme, die dann in meinem einzelnen Change-Root oder in meinem System, die Endspawn Change-Root laufen, die könnte ich halt austauschen.
Genau, also nur Linux-Systeme in dem Fall, die dann da laufen. Ja, das ist das eine. Das andere ist das, was auch noch sehr schön ist. Es gibt sehr viele Parameter und Einstellungsmöglichkeiten für Systemd Endspawn, um das Ganze noch ein bisschen was zu erweitern. So kann man zum Beispiel die Netzwerkschnittstelle genauso komfortabel einrichten wie bei VMware oder VirtualBox auch. Das heißt, man kann da so ein Bridge-Network einrichten. Man kann aber auch ein NAT-Network sich einrichten. Man kann, wenn man virtuelle Netzwerkgeräte auf dem Host-System erstellt hat, natürlich auch diese exklusiv benutzen. Man kann aber auch sagen, okay, ich möchte komplett Private Networking haben. Das heißt, da wird die Netzwerkschnittstelle komplett erstmal gekappt zum Host-System. Also man hat gar keinen Zugriff auf die Netzwerkschnittstelle des Host-Systems. Was manchmal natürlich auch Sinn macht, wenn halt irgendwie der Traffic nicht mitgelesen werden soll in dem kleinen Systemd-Endspawn-Container. Und natürlich auch sehr interessant und nützlich, wenn man gerade Software testen möchte. Und dafür ist ja Systemd Endspawn eigentlich gedacht. Man hat eine Software geschrieben und möchte jetzt sicherstellen, dass es auf jeder Distribution auch wunderbar funktioniert. Da kann man halt wunderbar dann Systemd Endspawn mit einsetzen, weil man dann halt irgendwie ein Live-System oder sowas runterlädt oder ein Minimalsystem mit dem Bootstrap oder wie sie alle heißen, den Tools von den Distributionen dann erstellt. dort mit System D Endspawn reinspringt, das vielleicht auch komplett hochfährt, also ein Init-System hochfahren lässt, je nachdem, was für Software man testen möchte, und dann seine Software da irgendwie installiert, ganz normal per Paketmanager und einmal ausführt. Und das ist halt auch eine nette Sache. Man kann halt natürlich auch X-Anwendungen oder sowas ausführen. Man muss halt nur ein bisschen dem mitteilen, wo sitzt jetzt der X-Server. Also so eine Schnittstelle schaffen zum X-Server, der auf dem Host-System läuft. Und also Shell-Variable Display gleich Doppelpunkt 0 zum Beispiel. Und dann weiß irgendwie ein Programm dann Bescheid, dass es auf Doppelpunkt 0 halt ausgeführt werden soll.
Das alles klingt ja schon so ein bisschen eher nach so Containerlösungen, wie sie zum Beispiel OpenVZ oder jetzt im neueren Halbsinne Docker oder sowas anbietet. Wo ist denn da jetzt denn noch der Unterschied?
Also der Unterschied ist, dass LXC zum Beispiel, also das Linux Containering Format und andere eher darauf bedacht sind, dass das Ausbrechen aus dieser Umgebung, aus diesem Container nicht möglich ist. Also dass die größtmöglichste Sicherheit und größtmögliche Trennung zwischen dem Host-System und dem Guest-System oder Gastsystem dann irgendwie bereitgestellt wird oder zur Verfügung gestellt wird oder darauf geachtet wird sehr stark. Und das ist bei System D Endspawn nicht der Fall. Also man achtet da nicht sehr stark drauf. Und ich glaube, auch wenn da Bugs gemeldet werden, schaut man sich die an. Aber wenn das jetzt keine Bugs sind, die wirklich gravierend sind, dann wird man die nicht korrigieren in dem Sinne, weil das nicht die primäre Aufgabe von System D Endspawn ist. System D Endspawn versucht meiner Meinung nach, wie ich das so sehe, einfach nur ein würdiger Nachfolger des alten, ich glaube noch aus Unix-Tagen bekannten CR-Root-Systems zu werden. Mehr eigentlich auch nicht. Wobei, es könnte noch erweitert werden. Da kommen wir, glaube ich, ganz am Ende nochmal zu sprechen, wenn wir über Leonard Petterings Vision für die nächste Linux-Distribution so ein bisschen reden werden. Weil es hat ein interessantes Feature. Es kann nämlich auch komplett nicht nur CR-Roots erzeugen oder Container quasi nutzen, die in einem Verzeichnis irgendwo rumliegen, sondern auch die in Images drin liegen. Das sind dann komplette Festplatten-Images, die es dann auch quasi mounten kann und dort quasi dann hineinbooten kann. Und das ist halt auch ein sehr nettes Feature, das System D Endspawn hat.
Das heißt, ich könnte mir so eine ISO irgendwo runterziehen und auch daran dann reinbooten wahrscheinlich.
Ah, nee, nicht ganz so einfach. Das, laut der Manpage zumindest, weil ich selber das noch nicht getestet habe, nimmt es halt nur Festplatten-Images, die im GPT-Format, also in dem neuen UEFI, was für UEFI gebraucht wird, dieses Format, herumliegt. Also es wirklich reine Festplatten-Images, die eine eigene Partitionierung haben und so weiter und so fort, die werden halt eben benötigt, damit das gebootet werden kann. Steht zumindest so in der Manpage. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, deshalb weiß ich das nicht. Ist vielleicht auch noch ein Feature, was vielleicht ausgebaut wird.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach, ich meine, das ist ja auch was man jetzt oft mit Virtualisierungslösungen macht, ist bei mir zumindest so, ja, kommt irgendwie wieder eine neue Distribution raus, nimmt man sich halt mal die CD, packt die in seinen VirtualBox, VMware, schieß mich tot, rein, bootet mal und guckt mal, wie dieses neue System halt so aussieht, funktioniert, wie sich hier anfühlt, um dann halt so seinen Eindruck zu kriegen und zu wissen, ha, nehme ich das jetzt oder rede ich halt in einer Sendung dann drüber, weil es irgendwie interessant ist oder eben nicht, wirst du wahrscheinlich auch relativ oft so machen, oder?
Genau, das mache ich auch so oft. Ich habe jetzt sogar letztens in meiner TechView Podcast Weihnachtsspezialfolge habe ich System D Endspawn auch mal gezeigt, was man damit auch Interessantes machen kann, weil ich habe ja einen Debian Stable bei mir laufen, wollte dann aber auch mal neuere Programme oder sowas testen und dann hat man halt auch ganz einfach die Möglichkeit, man nimmt sich einen Arch oder in dem Fall habe ich mir einen Fedora genommen, ich habe in dem Fall ein Live-System genommen, weil es ein bisschen einfacher ist und was kleiner ist, aber man kann halt eben sich so ein Basissystem einfach nehmen, sich die Software installieren, die man braucht, in der aktuellsten Version, auch von einem Rolling Release oder sowas und dann ganz einfach ausführen. Also das ist auch eine sehr komfortable Sache, auch wenn es ein bisschen was mehr Speicherplatz frisst, aber ich meine, wir haben jetzt terabyteweise Festplatten. Bei SSDs wird es vielleicht ein bisschen was enger, aber terabyteweise SSD-Festplatten, da hat man also, glaube ich, keine Probleme, was das angeht, sich mal so parallel so ein Gigabyte oder zwei, je nachdem, wie viel man denn da wirklich installieren möchte, dann irgendwie drauf zu tun. Das ist eine sehr nette Sache, weil dann kann ich auf meinem Debian Stable halt eben auch Bleeding Edge Software laufen lassen, ohne dass ich mein Stable dann irgendwie kaputt mache, weil das halt in so einem Container rumläuft.
Ja, wobei, hast du dir mal die Preise angeguckt für neue große SSDs? Das ist gar nicht mehr so schlecht. Also die sind so in Anführungsstrichen billig geworden. Ja, sind zwar immer noch vielleicht 200 Euro, aber dafür kriegst du jetzt auch schon 512 Gigabyte SSDs. Also das, die Preise fallen rapide. Ja.
Ja, ich warte vielleicht noch, bis das Preisniveau so da, wo es jetzt ist, bei 200 Euro bei 1 Terabyte dann angelangt ist. Dann macht es Sinn und dann würde ich sagen, okay.
Gut, wird nächstes Jahr passieren.
Hoffe
ich. Werde ich jetzt mal prognostizieren, dass wir da hinkommen. Gut, das hast du vorhin LXC schon mal erwähnt. Was macht denn LXC jetzt bei Security-Sachen besser? Also wenn jetzt Systemd Endspawn da überhaupt gar keine Acht drauf legt, klar, die werden halt, wenn sich irgendjemand damit höhere Rechte erschleichen kann, als das eigentlich sein soll, ja, Buffer-Overflow, so Geschichten wird wahrscheinlich Systemd Endspawn irgendwie fixen, aber sie legen jetzt explizit keinen Wert drauf. Wenn da jemand ausbrechen kann, dann kann er das auch. Das macht LXC wahrscheinlich besser irgendwie. Was machen die denn da?
Ja, also bei dem LXC oder lang gesprochen Linux-Container wird im Grunde genommen fast also dasselbe gemacht wie halt bei Systemd Endspawn. Ein bisschen was mehr wird da gemacht. Also da wird vor allen Dingen auf die Kernel-internen Internas quasi zugegriffen, um bestimmte Prozesse voneinander zu isolieren. Also im Grunde genommen ist es wie eine Virtualisierung, nur ohne halt eine komplette Hardware zu simulieren, wie bei VMware oder VirtualBox oder auch Software irgendwie zu simulieren, sondern da wird tatsächlich dann einfach nur abstrakt ein abgeschlossenes Ökosystem geschaffen, wo nur der Kernel des Host-Systems halt sich geteilt wird mit dem Host-System selbst. Alles andere oder der Rest wird quasi dann virtualisiert. Und ja, das beruht halt eben auf diesen Kernel-internen Features, zum Beispiel zur Prozessisolierung. Da gibt's ja Sachen wie C-Groups. Wir kennen das vielleicht noch alle für die Leute, die vielleicht nur auf dem Desktop auf Linux arbeiten, von dem 200-Zeilen-Patch von Linux, den's vor ein paar Jahren mal gab, der irgendwie die Beschleunigung und die Geschwindigkeit des Desktops erhöht hat. Der beruhte auf diesen C-Groups, diesen Control-Groups, wie sie auch nennen, weil es im Grunde genommen nichts anderes macht, als Prozesse in Gruppen zusammenzuführen. Und diesen Prozessen oder diesen Prozessgruppen lassen sich dann isoliert halt Ressourcen zuweisen. Also wie viel CPU darf ich jetzt, darf dieser Gruppenprozess jetzt nutzen? Wie viel RAM, wie viel Disk-IO darf er verwenden und so weiter und so fort. Das lässt sich dann natürlich auch ausnutzen. Zum Beispiel kann ich dann auch ganz genau schauen, eine Prozessgruppe XYZ verbraucht jetzt so und so viele Ressourcen. Und ja, das sind so die Hauptfeatures. Da gibt's dann noch die Möglichkeit, irgendwie ganze Prozessgruppen dann einfrieren zu lassen, einen Checkpoint zu erstellen, die komplett neu zu starten und so weiter und so fort. Das ist also eins dieser zentralen Features, die eingesetzt wird schon länger im Linux-Kernel und die auch das Zentrale für den Linux-Container, also für LXC sind.
Ich glaube, Linux-Container, auch OpenVZ basiert so ein bisschen da drauf. Also es ist halt wirklich, ja, mittlerweile die Mainstream-Lösung, wenn man irgendwas mit abgeschlossenen Umgebungen, also keine Vollvirtualisierung, wie sie halt VMware und VirtualBox und sowas macht, sondern wenn man halt schnellere Virtualisierung, so halb richtig, also Container nennt man das ja, auch dann nur auf Linux-Basis, weil der Linux-Kernel ist ja immer der Teil, der gleich bleibt, ja, sozusagen eine Art Virtualisierung bauen will. Und dann ja, gibt es halt verschiedene APIs, auf die man zugreifen kann und die dann halt, ja, schon, also eine erweiterte Change-Root-Umgebung, eine sichere Change-Root-Umgebung irgendwie basteln können.
Ja, also das stimmt. Da gibt es halt wirklich eine ganze komplette Bibliothek, also eine Programmbibliothek, auch für die verschiedenen Programmiersprachen gibt es, die einem dann ermöglichen, so einen Linux-Container zusammenzustellen oder halt irgendwie die Kontrolle über so einen Linux-Container dann zu haben, bestimmte Prozesse da drin zu steuern und also nicht, es geht nicht nur um das Erstellen des Linux-Containers, sondern auch die Kontrolle dieses Containers zu haben. Und da gibt es halt Bibliotheken für Python, selbst für Googles Programmiersprache, wie hieß sie, Go, gibt's eine Ansteuerung. Viele andere Programmiersprachen auch, da gibt es halt Programmbibliotheken für, um das zu machen. Ja, man könnte LXC zusammenfassen als irgendwie für die Leute, die ein bisschen so BSD gewohnt sind, als das FreeBSD oder BSD-Jails für Linux im Grunde, weil das genau das ist, was es auch macht, also eine abgeschottete Umgebung zu bieten. Und mit dem kleinen Vorteil, es können auch andere Distributionen sein, die da drin laufen, wenn man das jetzt direkt mit BSD vergleichen möchte. Eine Sache, worauf wir noch zu sprechen kommen müssen, glaube ich, ist, dass bei LXC nicht nur eben C-Groups verwendet wird, weil C-Groups allgemein ja auch von Systemd und von vielen anderen irgendwie verwendet werden, auch, glaube ich, mittlerweile von Desktop-Umgebungen verwendet werden, um irgendwie Ressourcen aufzuteilen für bestimmte Prozessgruppen.
Ja, sieht man auch ganz oft, wenn man sein System mal mit Mountbefehl eingibt, dann wird man ganz oft schon irgendwas mit C-Groups sehen bei vielen
Genau.
Distributionen.
Ja, genau. Und eine Erweiterung, die interessanterweise nicht zu C-Groups gehört, ist die Namespace-Isolation. Also ja, wie können wir es auf Deutsch übersetzen? Der Platz, der irgendwie für Namen verwendet wird, dass die isoliert sind. Das heißt im Grunde genommen, das ist kein Bestandteil von C-Groups, aber macht es halt nur mit C-Group Sinn. Das hat halt den Sinn, dass es erlaubt, irgendwie Prozesse in einer C-Group halt nicht auf andere Prozesse in einer anderen C-Group zugreifen zu lassen. Das heißt, dass ich jetzt quasi, das ist halt das, was eben so ein Linux-Container auch ausmacht, ein LXC dann auch ausmacht. Denn ohne das wäre halt irgendwie das Zugreifen von einem Container auf einen anderen Container oder auf das Hostsystem selber möglich. Und dadurch, dass halt irgendwie Namespace Isolation, dass es das gibt im Linux-Kernel, ist halt eben das nicht möglich. Und das ist eben das Hauptfeature, was irgendwie den Unterschied auch zu Systemd-Endspawn macht, dass man halt irgendwie komplett eine Isolierung machen kann von einem Container zum kompletten Rest des Systems.
Ja, und das ist gerade aus Security-Sicht natürlich wichtig, weil sonst könnte ich auch, wenn ich jetzt mal sage, ich habe ein paar Kunden, die will ich alle getrennt voneinander behandeln, dann brauche ich natürlich solche Features. Oder lass es auch nur Web-Applikationen sein, ja, wo nicht die eine in die andere greifen soll. Ja, es ist nicht ein Web-Server, der halt, was weiß ich, 5000 WordPresse beinhaltet, sondern jedes WordPress läuft in einem eigenen Container und kann halt nicht alle anderen kaputt machen. Ja, gerade, weil man weiß ja, so Web-Applikationen sind natürlich ein Angriffspunkt Nummer eins. Und dann ist es mir lieber, es ist nur eine Web-Applikation gehackt, als gleich alle, die eventuell auf diesem Server mit rumschwirren.
Ja, das stimmt. Und das ist ja so da kommen wir auch so langsam, glaube ich, auch zu Docker dann. Das ist so eine Sache, gerade die für Server entwickelt, sehr viel Sinn macht, weil dann hast du so die Möglichkeit, auf einem Server, also auf einem Server als Hardware, mal ein Hostsystem zu installieren und dann kannst du in einem Container einfach mal ein Red Hat laufen lassen. In diesem Red Hat-Container hast du dann wieder andere Container drin, da hast du zwei, drei WordPress-Versionen zum Beispiel, meinetwegen, vielleicht mal eine Entwicklungsversion eventuell, laufen mit einer bestimmten Konfiguration und kannst zwischen denen einfach hin und her schalten und hast dann eventuell noch daneben noch einen Container mit einem OpenSUSE oder mit einem Ubuntu oder Debian als Serversystem laufen und da drin sind dann wieder Container drin mit anderen Sachen, die du halt laufen lassen kannst. Und das wird also ziemlich schnell, ziemlich komplex auch und gerade bei Servern macht das ordentlich viel Sinn, weil das mehr Power rausholt, als wenn man die wirklich virtualisieren würde, die einzelnen, also die Red Hat und die Ubuntu oder Debian Geschichte als Server. Wenn man die virtualisieren würde auf einem Stück Hardware, wäre es ein bisschen langsam oder langsamer, als wenn man hier einfach mal LXC benutzt. Und da kommen wir auch auf Docker zu sprechen, weil Docker ist im Grunde genommen ja eine Vereinfachung für LXC oder so hat es zumindest angefangen. Mittlerweile hat es sich viel, viel weiterentwickelt. Dass so ein bisschen diese LXC-Linux-Containers benutzerfreundlicher machen möchte, gerade für Server und für Admins von Servern.
Ja, LXC ist, glaube ich, auch schon 6, 7 Jahre alt und hatte irgendwie mal ganz am Anfang kurz eine Hype-Kurve und danach hat es irgendwie keinen mehr interessiert. Und jetzt Docker ist so im letzten Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr, vor allem glaube ich dieses Jahr, so richtig reingehypt. Es gibt ja auch eine Firma ringsrum und die hat auch Venture-Kapital eingesammelt und will jetzt Lösungen bauen und jetzt ist Canonical auch irgendwie dabei und alle bauen gerade Lösungen rund um Docker. Also es scheint gerade irgendwie die Hype-Lösung zu sein, während vor einiger Zeit halt die Virtualisierung ganz klar Richtung KVM, Richtung Vollvirtualisierung ging. Und viele halt auf diese Lösung gesetzt haben, weil sie halt im Kernel integriert war, wurde jetzt halt entdeckt, ah, wir haben doch da auch noch dieses coole LXC, wir haben ja schon viele, viele Sachen, die würden funktionieren und funktionieren eben wesentlich schneller, als wenn man eine Vollvirtualisierung macht. Und ich glaube, Docker macht sich jetzt halt diese ganzen Technologien, die da schon seit, ja, 5, 6, 7 Jahren im Kernel rumschlummern, mal wirklich echt zunutze.
Ja, die haben im Grunde genommen ein ja sehr gutes Interface dafür gebaut, um das wirklich nutzen zu können. Weil das hat so ein bisschen gefehlt, also ein richtig Benutzerinterface, um LXC vernünftig benutzen zu können. Da gab es zwar die Programmierschnittstellen, aber da mussten natürlich Programme für geschrieben werden, um es zu nutzen. Und ja, Docker hat es quasi gemacht. Zumindest haben sie so angefangen. Mittlerweile haben sie es sogar weiterentwickelt, haben jetzt sogar eine eigene Bibliothek entwickelt. Libcontainer nennt sie sich. Aber im Grunde ist das, was man jetzt bei CoreOS zum Beispiel noch findet, als Linux-Distribution, die Docker vor allen Dingen ausliefert, ist es halt immer noch LXC, was da hauptsächlich verwendet wird. Ja, das Tolle an dem ganzen Interface ist, als ich mir das angeschaut habe, die Befehle gesehen habe, habe ich gesagt, ja, okay, das ist im Grunde genommen Git ähnlich. Also wer Git bedienen kann und so ein bisschen Git kennt und die Befehle davon kennt, der wird mit Docker keine Probleme haben, weil man im Grunde genommen die gleichen Befehle verwenden kann, nur anstatt Git schreibt man halt Docker rein. Und das war's dann eigentlich auch schon. Naja, ein bisschen mehr ist es dann doch schon, weil Docker ja dann auch die Möglichkeit gibt. Und das ist ein bisschen was anderes als bei LXC, da ist es nicht direkt so mit drin, da muss man sich das selber zusammenbasteln, ist die Möglichkeit, dass man so einen Container einfach als ein Image speichert und dann auch irgendwie verteilen kann.
Ja, und dann in anderen Leuten geben kann und sagen kann, boote mal das da. Und gerade für Testzwecke wird es ja oft verwendet. Ja, ich baue mir mal schnell einen Container, teste da meine Applikation drin, funktioniert die so, tut sie das, was ich soll, macht halt ihre, was weiß ich, Integration-Tests und wenn es nicht funktioniert oder auch wenn es funktioniert hat, schmeiße ich das ganze Ding weg. Und wenn ich weiterentwickelt habe, baue ich mir halt einen neuen Container und teste da wieder meine Applikation drin. Also dieses Continuous Integration Testing, was bis vor kurzem noch ganz, ganz viel auf VirtualBox und Vagrant und sowas gesetzt hat, scheint jetzt auch so ein bisschen Richtung Docker zu migrieren.
Ja, und das Tolle an dem Ganzen ist, wenn ich daran denke, wie es also ganz früh, also ganz, ganz früh abgelaufen ist noch oder früher abgelaufen ist, da war es halt so, bevor es also wirklich Docker gab, hat man sich eventuell, wenn man mal irgendwie Tests gemacht hat oder auch einen Server oder sowas, einen virtuellen eingerichtet hat und dann mal eine Konfigurationsdatei oder sowas geändert hat, dann musste man sich irgendwie komplett das virtuelle Disk-Image scheren und das war ja dann, was weiß ich, 20 Gigabyte mindestens groß oder sowas und das mal so über die Leitung zu jagen, ist ein bisschen was groß. Und das Tolle an dem Konzept von Docker ist, dass man halt eben diese Image erzeugen kann, die Images erst einmal für einzelne Anwendungen erzeugen kann. Also da muss nicht ein komplettes Betriebssystem drinstecken oder komplette Linux-Distro drinstecken, sondern da kann auch einfach mal eine einzelne Anwendung, wie gerade im Serverbereich, eine komplette Apache mit Nginx vorgeschaltet, WordPress-Installation drinstecken zum Beispiel. Das als einzelne App, wenn man das so sehen möchte, kann man dann vorkonfiguriert in ein Image reinpacken und ausliefern. Und das Tolle ist, wenn jetzt mal ein Kollege, der ein bisschen was mehr, schon ein bisschen was schlauer ist, sich die Konfigurationen anschaut und sagt, da und da kann man was optimieren, dann nimmt er sich dieses Image, macht die Änderungen einfach nur und speichert die Änderungen als neues Image ab und muss mir dann nicht irgendwie das komplette Image, was 300, 400 Megabyte groß ist oder sowas rüberschicken, sondern nur die Änderungen als kleines Image rüberschicken, was dann 30, 40 Megabyte groß ist oder sogar noch kleiner, paar Kilobyte nur, wenn das wirklich eine Konfigurationsdatei nur war.
Ah, okay, und das kann ich dann irgendwie zusammenfügen bei mir.
Genau, und das kannst du dann einfach zusammenfügen. Und das ist halt eben das Geile bei Docker, was das halt irgendwie so populär gemacht hat, weil halt eben die ganzen Server-Admins dann sehr schnell halt sehr viele Daten austauschen können und ja, sich gegenseitig dann pushen können und Sachen verbessern können, ohne dass sie halt eben das Problem haben, dass da zu große Images über die Leitung geschoben werden müssen. Und was natürlich,
Klingt tatsächlich so ein bisschen wie Git, also wenn du sagst, ja, Softwareentwickler arbeiten zusammen an einem Repo und einer macht mal hier einen Commit und da einen Commit, so klingt das ja jetzt schon so für Systemadministratoren, die einfach sagen, boah, das und das und das File ändere ich jetzt mal und schieb dir halt mal meine Änderungen dir rüber, damit du die auch verwenden kannst.
Genau. Und was natürlich das Ganze noch ein bisschen besser macht und das, was Git ja auch erst populär gemacht hat, also aus meiner Sicht zumindest, weil vorher habe ich es nicht benutzt gehabt, war GitHub. Erst als es GitHub gab, wurde es so richtig populär. Und rat mal, was es bei Docker gibt. Da gibt es auch einen Docker-Hub.
Okay, das heißt, da kann jeder seine Images hochladen und andere Leute können die runterladen und verwenden, oder wie?
Genau, das ist die Idee dahinter und das ist schon richtig krass, weil dieses Docker-Hub so ein, fast ein eigenständiges Projekt oder Produkt ist, weil das halt eben nicht nur so eine Plattform erstmal von Docker selber ist, wo jeder halt irgendwie was hochladen kann, was er gerade zusammengebastelt hat, oder seine Lieblings-App, die er zusammengebastelt hat, da hochladen kann als Image, sondern das lässt sich auch, ähnlich wie, ich glaube, bei GitHub ist es auch so, lässt sich die ganze Webseite auch irgendwie hijacken oder einfach, sagen wir mal, kopieren, klonen und dann für die eigene Firma verwenden, gerade wenn es um so Sachen geht, die jetzt nicht bei Docker Hub irgendwie öffentlich zum Runterladen bereitgestellt werden sollen, sondern wenn das in der Firma irgendwie laufen soll und dort halt nur verschiedene Firmenrechner oder Server dann versorgt werden sollen mit Images kann man sich sein eigenes kleines Docker-Hub zusammenbasteln. Das ist also auch eine sehr geniale Geschichte und eigentlich eine geniale Idee, weil man damit auch die Vertriebsplattform für Docker geschaffen hat. Und ich glaube, das ist auch der zentrale Grund, weshalb Docker sich dann so ausgebreitet hat und so populär geworden ist.
Ja, ein anderer Grund, glaube ich, aber ist aber auch noch, dass sie einfach verdammt viel Geld, also die Firma hinter Docker einfach verdammt viel Geld eingesammelt hat. Also ich lese hier was von einmal 15 Millionen, einmal 26 Millionen, die da eingesammelt wurden und die halt auch dem Ganzen nochmal Auftrieb geben können. Und dann kann halt diese Firma jetzt auch viel Geld in Marketing und sowas stecken, dass es auch bekannt wird und benutzt wird. Wie gesagt, klar, LXC hatte das Problem, dass es kein schönes Interface dafür gab, dass sich niemand aber wirklich auch groß mit Marketing und Tamtam drum gekümmert hat, das bekannt zu machen. Und diese Probleme geht aus meiner Sicht jetzt Docker an und ist wahrscheinlich deswegen auch gerade so populär.
Ja, man muss im Grunde genommen sagen, wie es ist. LXC war eine technische Lösung. Das war einfach eine theoretische Lösung eines Problems, das es im Grunde genommen gar nicht gab. Und Docker ist quasi die praktische Lösung. Das ist quasi das, was auf LXC aufbaut und dann wirklich praktisch für Server-Admins, die konkrete Probleme haben, dann eine konkrete Lösung bietet.
Ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe bisher einfach nicht gewusst, was ich mit Docker machen sollte. Aber es klingt auf jeden Fall so, als sollte man sich das doch mal ein bisschen angucken. Ich meine, wir hatten Vagrant und sowas erwähnt, auch da gibt es schon ein paar Repros, wo man sich so diese Beschreibungen runterladen könnte und auch teilen kann. Also da gab es ja auch schon eine Menge. Aber gerade in Richtung Virtualisierung scheint Docker jetzt ein paar Probleme oder Lösungen zu bieten für Probleme, die es vorher so in der Form nicht gab.
Ja, und es wird auch interessanterweise jetzt sehr, sehr stark weiterentwickelt. Also es gibt sehr interessante Ideen, wie man beispielsweise das so machen kann, wenn man jetzt so eine Webserver-App ausliefert und beispielsweise, was weiß ich, eine MySQL-Datenbank da irgendwie dranhängen möchte und man nicht unbedingt festlegen möchte, läuft die jetzt lokal auf dem gleichen Server oder ist sie irgendwie remote auf einem anderen Server und man dann das Image so ausliefern möchte, dass man nicht selber in das Image reingehen muss, um da Konfigurationsdateien zu ändern. Da wird dann so eine Art Standardschnittstelle oder Standarddatenbankanbindung einfach geschaffen, sodass man außerhalb des eigentlichen Images in dem sogenannten Docker-File, wo man die Konfiguration dann ändern kann, einfach den Server angeben kann. Und das kann halt ein lokaler Server sein auf dem gleichen also MySQL-Server, der Datenbank-Server, der auf dem gleichen Server läuft oder halt irgendwo entfernt irgendwie läuft. Dazu wird halt eben auch so eine Standardschnittstelle eingebaut. Finde ich auch eine geniale Sache. Das passiert jetzt nicht nur für Datenbanken oder Datenbankanbindungen, sondern kann auch natürlich auch weitergedacht werden für viele weitere Anbindungen, um halt irgendwie so das Stecksystem-Server, da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, die ineinander gesteckt werden, dann ordentlich irgendwie verwalten zu können. Und das ist sicherlich auch eine mit ein Grund, weshalb Docker dann so an Popularität gewonnen hat. Es ist einfach, ja, sehr simpel, das wirklich zu konfigurieren alles. Und das ist eine Zeitersparnis, die da wirklich mit gelingt. Und das ist wirklich, glaube ich, das, was so auch eines der stärksten Punkte von Docker ist. Ja, eins kann ich vielleicht noch erwähnen, vielleicht interessant auch wieder mal für zur letzten Sendung, da haben wir über Live-Systeme geredet, da haben wir über Union-Dateisysteme geredet oder Overlay-Dateisysteme wie zum Beispiel OFS. Und es taucht jetzt hier auch wieder auf, weil das ist genau das, was benutzt wird, um dann beispielsweise diese Änderungen an einem Container dann einfach durchführen zu können. Das wird halt auch mit eben Hilfe des OFS gemacht. Da wird halt eben der Container selber oder das Image des Containers selber read-only gemountet und alles, was ich schreibe, wird dann irgendwo anders hingeschrieben. Das wird halt mit OFS gemacht. Mittlerweile gibt es sogar eine ButterFS-Funktionalität. Das heißt, ButterFS hat ja sowas Ähnliches, wo man das eine read-only und das andere schreibbar einbinden kann und das dann quasi wie ein Overlay drüberlegen kann. Das wird also mit ButterFS jetzt auch schon unterstützt, was auch, glaube ich, alles aussagt darüber, dass Docker eigentlich State of the Art ist und da immer am Ball ist, was neue Technologien angeht.
Ja, ButterFS kann ja auch verschiedene Snapshots verwalten in einem Dateisystem quasi. So könnte ich ja dann auch, was weiß ich, sagen, wenn ich ein paar Änderungen gemacht habe, springe ich wieder zurück und habe halt den Image-Stand von vorher. Ich weiß nicht, inwiefern Docker diese Technologien jetzt angeht, aber würde alles dafür sprechen, wenn sie jetzt auf ButterFS setzen, dass da sowas auch mit reinkommt.
Ja, genau. Das ist, ich glaube, das geht sogar mit Systemd Endspawn, dass du da so ein Subvolume oder ein Snapshot, wenn du den angelegt hast, einfach dann da hineinbooten kannst. Also quasi einfach als Container benutzen kannst, als Containersystem benutzen kannst und dann bei einem laufenden Host-System in ein Subvolume des Host-Systems reinspringen kannst und dann einfach sehen kannst, wie das System da denn lief und so weiter und so fort. Das kannst du da sicherlich auch machen.
Ja, ich meine, das ist ja auch bei OpenSUSE jetzt in der neuesten Version, dass du halt einen Update fahren kannst, vorher so ein Snapshot anlegt und wenn halt irgendwas schief ging, dann kannst du zurückgehen und bootest halt die Variante, wie es vorher aussah, ja. Wenn, gerade wenn wer Arch Linux benutzt, weiß, dass beim Updaten öfter mal was schief gehen kann, wäre eine tolle Lösung. Ich glaube, für Arch Linux müssen wir das auch mal noch bauen, wenn es nicht schon drin ist. Hat sowas jemand schon mal gebaut.
Das also wir haben es bei Neptun eingebaut.
Ihr habt es bei Neptun eingebaut. Auch
sogar, glaube ich, sogar vor OpenSUSE hatten wir es drin.
Super.
Ist aber noch nicht grafisch blim-blim und alles bunt,
ja,
sondern du musst so ein Skript ausführen. Snapshot SH nennt sich das. Führst das aus, erstellt das halt ein Snapshot vom aktuellen Dateisystem und einen Eintrag in Group. Und dann kannst du es einfach booten. Ja, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Werde ich auch verlinken, da sieht man es.
Ja, du brauchst aber im Endeffekt so einen Hook, also bei Arch Linux wäre das jetzt einfach was weiß ich, das im Pacman integriert, so ist es ja bei OpenSUSE auch. Wenn du Zipper wahrscheinlich aufrufst oder sonstige Paketmanagement-Sachen, legt halt vorher ein Snapshot an und sowas bräuchtest du eigentlich. Bevor du Update oder Upgrade aufrufst, muss halt da ein Hook kommen, der sagt, jo, ich lege jetzt einen ButterFS-Snapshot an und wenn es halt schief geht, dann roll ich das alles wieder zurück und wenn man das System. Entweder lässt man es in dem Zustand und es funktioniert, oder zur Not kann man es ja auch mal kurz neu starten und dann bootet halt in den Snapshot rein und nicht in die kaputte Variante. Also ButterFS bietet da viele Möglichkeiten und auch der nächste interessante Punkt, zu dem wir gehen wollen, nämlich die Vision, die Leonard Pöttering so hat von einer modernen Linux-Distribution, also wo Systemd so ungefähr sich platzieren sollte. Deswegen kommen ja auch immer viele neue, tolle Features in Systemd. Könnte man geteilter Meinung sein. Ja, wir hatten ja auch ganz, ganz viele große Diskussionen, gerade im Sinne von, als Debian jetzt entschieden hat, auf Systemd zu gehen und auch mehrere Leute gesagt haben, nee, die Vision gefällt uns nicht, Systemd in die Richtung zu treiben. Wir hätten gerne ein anderes Debian oder so haben wir uns das nicht vorgestellt und auch Debian in dem Sinne verlassen haben. Aber Lennart Pöntering hat vor ein paar Monaten mal aufgeschrieben, wie er und sein Team sich das so vorstellen, das Team, das an Systemd so arbeitet. Und auch da spielt ButterFS eine zentrale Rolle.
Ja, das ist im Grunde genommen all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die ganzen Techniken, die es so gibt. Wenn man die alle irgendwie miteinander kombiniert, kommt man halt zu der Vision, die Lennart Poettering so hatte. Also dazu gehört halt eben ButterFS, einen aktuellen Linux-Kernel, LXC-Container, Docker jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil das ja eher ein User-Interface für LXC ist, aber halt ButterFS, Kernel mit LXC und Systemd und auch Systemd-Endspawn in dem Fall. Wenn man das alles miteinander kombiniert, kommt man halt zu dieser Vision von Lennart Poettering, die er da hatte, die im Grunde genommen das Ganze, die ganze Linux-Distribution aufbauend nicht mehr auf Paketen oder auf Paketmanagement, sondern auf Container oder Image-Management dann machen möchte. Das heißt im Grunde genommen, dass man einfach nur noch, dass die Systeme ganz klar mit Systemd laufen und ButterFS als Dateisystem haben. Und dass das alles in ja, Subvolumes und Images und Container gepackt sein soll und eine Aufteilung haben soll, die halt irgendwie Sinn macht, so dass man das System und seine Bestandteile updaten kann, ohne dass die Apps kaputt gehen oder auch andersherum die App immer die neuesten Apps haben kann, ohne dass man im System irgendwie großartige Änderungen machen muss. Und da kommen wir auch ein bisschen zu dem, was wir am Anfang hatten mit Systemd-Endspawn, wo ich mal erzählt habe, dass ich da mal Fedora als Systemd-Endspawn-Container laufen gelassen habe, um neue Programme irgendwie starten zu können. Das geht schon mehr in die Richtung auch der Grundgedanke. Durch dieses Aufteilen dieser Images kann man sagen, okay, ich mache halt so ein Image, wo ich eine App reinpacke und wo dann quasi im Grunde genommen die ganze App und alle App-Abhängigkeiten drinstecken. Das wäre so der erste Gedanke gewesen. Aber man kann es natürlich auch noch ein bisschen was aufteilen und umbauen, so dass man sagen kann, okay, ich pack die App rein und die hängt ab von einem anderen Container, wo die ganzen Abhängigkeiten sind, die halt irgendwie von dem Programm gebraucht werden.
Das heißt, ich bräuchte dann kein DPKG oder kein RPM-Paketmanagement-System. Das wäre alles obsolet. Ja, es müsste sich also nicht eine zentrale Instanz um die ganzen Abhängigkeiten und bladiblub scheren, sondern das Ganze würde Systemd übernehmen.
Naja, also für den Linux-Nutzer auf jeden Fall. Da wäre es viel einfacher, Programme zu installieren, weil man lädt sich einfach so ein Image einfach runter. Das ist wie bei macOS 10 im Grunde genommen. Man lädt sich so ein Image runter, klickt drauf und dann wird das Programm ausgeführt oder wird installiert vorher und dann wird es halt ausgeführt. Das wäre halt so die idealste Variante für den Benutzer. Aber das ist rein für den Benutzer. Für den Entwickler wird man nicht drum rumkommen, weiter Pakete zu machen, weil man gerade so, vielleicht müsste ich da auf die Aufteilung, die sich Lennart Poettering und sein Team da irgendwie an Gedanken gemacht hat, vielleicht ein bisschen was erklären, weil da soll es mehrere Images geben und einmal ein System-Image selber, das komplett bootbar sein soll. Da soll vor allen Dingen das ja, komplette /usr oder usr-Verzeichnis drin sein. Dann soll es ein Root-Image geben. Da kommt dann der Rest, den man so von einem Root-System kennt, halt /etc, /var drin vor. Und ja, die Kombination aus beidem ist quasi bootbar. Braucht natürlich, damit dieses System-Image erstmal bootbar ist, was nur aus dem /usr besteht, braucht es natürlich dann zustandslose Systeme, das heißt ohne var-run und so weiter und so fort. Und da sind wir, glaube ich, noch, da ist Systemd auf dem richtigen Weg, aber da brauchen wir noch ein bisschen, bis das dann auch funktioniert.
Ja, ein anderer Punkt, der bei mehreren Distributionen zumindest schon abgeschlossen ist, ist der User-Bin-Merge. Ja, das Bin, S-Bin, User-S-Bin und so weiter nur noch ein Verzeichnis ist. Das haben, glaube ich, OpenSUSE hat es abgeschlossen, Arch Linux hat es abgeschlossen, ich glaube Fedora. Also das ist so ein Baustein, den man auch für braucht, ja, aber da sind auch ein paar Distributionen noch dabei. Und was weiß ich, was man noch für Technologien braucht, um da ein bisschen mehr zu können.
Ja, das ist erstmal das Basissystem, was man dann schaffen kann. Und dann kommt der interessante Teil, weil dieses Basissystem kann man ja dann einfach irgendwie austauschen. Da kann man immer wieder was anderes machen. apt-get oder dpackage oder pacman oder wie sie alle heißen, braucht man ja immer noch, um dieses Basissystem, dieses Basis-Image erst einmal zu packen irgendwie. Also da braucht es immer noch Pakete, gerade wenn ich überlege, wenn ich so ein Update fahre, nur von so einem Basissystem, sind da, glaube ich, zig hundert Pakete, die da aktualisiert werden, weil halt eben bestimmte Software auch einzeln gepackt rumliegen muss, die zu einem Basissystem gehört, damit man es auch einzeln eventuell zur Not auch nochmal aktualisieren kann. Also solche Geschichten machen, glaube ich, für Entwickler auch ordentlich viel Sinn, Paket-Maintainer und so weiter und so fort, die für Sicherheit eines Systems zuständig sind, die für die Sicherheit meistens vielleicht eines Basisprogrammes einfach nur zuständig sind, was jetzt zum System-Image gehört. Ich glaube, das wird man nicht großartig ändern können. Zum anderen wäre es, glaube ich, auch eine sehr große Provokation jetzt von Lennart Pöttering, wenn er sagen würde, ja, ihr Paket-Maintainer, Paketmanagement, alles Dreck, hören wir auf damit. Ich glaube, das wird sich auch nicht so durchsetzen können, sondern da muss man wirklich tatsächlich so progressiv vorgehen und dann, ich bin mir fast sicher, dass das beibehalten wird, weil dieses Paketmanagement-System, so wie es aktuell eben existiert, für die Entwicklung eines Systems unabdingbar ist. Also das Idealste einfach ist.
Ja, gut, es ist das, was sich die letzten Jahre über durchgesetzt hat, ja. Aber auf der anderen Seite, also der Vorteil ist natürlich, dass wir ziemlich viele Distributionen haben, die alle unterschiedliche Ausrichtungen haben, die unterschiedlich schnell entwickelt werden, unterschiedliche Akzente setzen, die einen auf Stabilität, die anderen eher auf neuen heißen Scheiß. Dafür ist vielleicht die Stabilität nicht so wichtig. Wenn man jetzt diese andere Lösung nimmt, das System, die sich ums Paketmanagement kümmert, oder um diese Apps, wie man sie ja, wie du gesagt hast, von macOS kennt, was weiß ich, dass alle Abhängigkeiten in eine App drin hängen und ich halt dadurch auch den Vorteil habe, dass ich mehrere Versionen parallel installieren kann. Ich könnte also sagen, was weiß ich, ich habe den Firefox in der Version 3.5, such mich mal, von ganz, ganz früher und ich habe halt die neueste und ich habe halt 3 Thunderbird in verschiedenen Varianten und ich habe 5 Chrome und sowieso, die würde ich ja dann alle gleichzeitig auf meinem System haben können, was ich zurzeit nicht, die Möglichkeit habe ich nicht. Ich muss immer das nehmen, was mir meine Distribution vorgibt, also ich kompiliere mir vielleicht halt noch eine daneben bei, aber wir wissen, das ist für viele User auch schon ziemlich schwierig und da müsste man halt auch gucken, dass die richtigen Abhängigkeiten dabei sind in der richtigen Version. Wenn dann plötzlich einer sagt, nee, er bräuchte jetzt die höhere Version, müsste ich mir die eine Library auch nochmal extra kompilieren und dann wird es schon ganz schön schwierig. Wenn ich jetzt auf so ein App-Format gehe, Nachteil, ich habe ein paar Dateien doppelt und dreifach, aber ich habe halt den Vorteil, dass ich mehrere Versionen parallel habe und dass die Entwickler wahrscheinlich auch Versionen schneller zu uns Endkunden oder uns Endbenutzern bringen können. Ja, sie müssen nicht warten, bis das bei Debian zum Beispiel durch den ganzen Prozess durch ist und die, wir wissen, das kann manchmal 3-4 Jahre dauern oder wenn eine neue Debian-Version dann reif ist, ist die Software, die da drin ist, natürlich auch schon wieder veraltet. Also das wäre halt von Vorteil, wenn man sowas, so ein Format nehmen würde als Paketmanagementsystem und nicht sich auf die alten, hierhergebrachten Varianten verlässt.
Ja, da hast du natürlich recht, aber das, was ich gemeint habe, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, wenn es um das Basissystem geht, also jetzt mein LS oder mein MKDIR oder wie sie alle heißen, da macht es keinen Sinn, das jetzt nochmal in ein extra Image irgendwie reinzupacken und als App auszuliefern, sondern da macht das alte Paketmanagementsystem eher Sinn. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte, um diese System-Images zu basteln, die komplett bootbar sein sollen, mit halt eben diesen Basistools, LS, MKDIR und solche Geschichten. Da wird man nicht drum rumkommen, weiterhin das Paketmanagement einzusetzen, weil da gibt's nichts Besseres. Aus meiner Sicht zumindest gibt's nichts Besseres. Wenn's um Firefox geht, um LibreOffice und solche Programme, dann ist natürlich dieses Konzept hier von Lennart Pöttering gerade das, was die Zukunft von Linux und Linux-Distributionen ist. Nur da braucht's halt noch ein bisschen was mehr an Konkretem, weil so wie es jetzt aussieht, ist es halt so, dass man das so machen möchte, dass neben dem Basissystem und dem Root-Image, was dann zustandslos auch noch natürlich dieses Basissystem bootbar machen soll, das Root-Image dann die Konfiguration, die globalen Konfigurationen, also das /etc-Verzeichnis beinhalten soll, braucht es dann halt noch Runtimes. Und Runtimes ist im Grunde genommen das, was man, ja, ich glaube, das beste Beispiel für den Otto-Normalverbraucher oder so einen normalen Linux-User, das man nennen kann, ist Steam. Steam, als das ausgerollt wurde, dann war es halt nur kompatibel mit Ubuntu. Und damit es auf anderen Distributionen irgendwie lief, hat man so eine Runtime ausgeliefert, so hat man das genannt. Und das war nichts anderes als eben die libc von Ubuntu, die man dort reingepackt hat, damit halt eben Steam ordentlich starten kann. Der Rest war ja ungefähr gleich oder so dynamisch gelinkt, dass das kein Problem gab. Auch bei älteren Debian-Systemen oder sowas kein Problem gab. Und das ist im Grunde genommen das gleiche Konzept, was man jetzt versucht, auch hier mit diesem mit diesen Images, die dann gepackt werden soll. Also eine Runtime-Image, die Bibliotheken, nur die Bibliotheken beinhaltet. Das kann jetzt zum Beispiel ein Runtime-Image für Qt 5 sein, Runtime-Image für GTK 3, ein Runtime-Image für Mozilla-Produkte oder was der weiß der Geier noch irgendwie da drin stecken könnte. Das ist der zentrale Gedanke, den man. Und diese Runtime-Images sind natürlich dann die Abhängigkeit für die ganzen Bibliotheken, die von denen Programme abhängen. Firefox, LibreOffice oder sowas. Und LibreOffice, Firefox und so weiter sollen dann in einem eigenständigen Container drinstecken, in dem sogenannten App-Container. Die Sachen werden dann nicht irgendwie in /user abgelegt, wie es aktuell bei Paketmanagement der Fall ist, sondern da wird halt einfach alles nach /opt reingepackt. Und das Besondere ist jetzt, dass man anstatt irgendwie obskure Konfigurationsdateien zu benutzen, wie Debian Spec, wie Debian Control Files oder RPM Spec Files, dass man dann einfach im Dateinamen der App einfach sagt, zu was für einer Runtime ist diese App denn abhängig. Und dann würde da irgendwie drinstehen, okay, das ist das Programm so und sowas, und ist abhängig zur Runtime XYZ. Das würde dann heißen, wenn ich die App ausführen möchte, brauche ich die Runtime XYZ. Hat den Vorteil, dass natürlich die Runtime nur einmal runtergeladen werden muss, wenn mehrere Programme die gleiche Runtime benötigen. Das Clevere an diesem Konzept ist natürlich, und gerade auch wieder Prozessisolierung und Namespace Isolation und was wir alles hatten bei LXC, spielt dann auch wieder eine Rolle, weil die Programme werden dann in einem eigenen Container ausgeführt, in einem eigenen Systemd-Endspawn ausgeführt. Wir haben gerade ganz zu Anfang davon geredet, dass Systemd-Endspawn auch Images mounten kann. Es könnte also sein, dass wenn so ein App-Image in diesem ButterFS, in dem Disk-Image, was mit ButterFS bestückt ist, dann gemountet wird und dann isoliert einfach ausgeführt wird. Der Vorteil ist, dass es halt isoliert von dem Rest des Systems und das würde dann auch heißen, ich könnte dann einen zweiten Firefox einfach ausführen. Das ist das, was du erwähnt hast. Und so funktioniert das Ganze halt überhaupt, weil du dann eine andere Runtime-Abhängigkeit hast und weil die sich gegenseitig nicht sehen können. Außer du lässt das explizit irgendwie zu, dann muss es halt noch Lösungen geben, damit das auch funktioniert. Weil wenn es halt so läuft, dass ich jetzt sage, okay, ich führe meine App aus, kann aber nicht auf mein Home-Verzeichnis zugreifen, wäre es natürlich auch blöd.
Ja, dann brauche ich den ganzen Käse nicht. Und was es noch einfacher machen ist, du hast das Beispiel Steam genannt. Steam hat halt gesagt, ja, wir laufen jetzt erstmal nur auf Ubuntu und weil war das Einzige, was wir irgendwie testen konnten und dafür hatten wir vielleicht das Geld zu entwickeln für alle anderen Distributionen, weil es nicht die Mainstream-Distributionen sind, lassen wir einfach mal weg. Das würde das Konzept halt auch einfach machen. Dann könntest du mal sagen, okay, ich brauche nur noch die und die Runtimes, dass das dann auf einem SUSE, auf einem Ubuntu, auf einem Fedora, dass es diese Runtimes gibt, da müssten sich ja dann noch die nur drum kümmern. Und ich kann halt als Entwickler wesentlich schneller was entwickeln und testen und mir sicher sein, das läuft halt auf in Anführungsstrichen allen Linux-Distributionen und muss meine Applikation nicht so doll anpassen, wie das zurzeit jetzt noch nötig wäre.
Ja, dadurch, dass wir das alles in Container packen, ist natürlich die Runtime im eigenen Container drin und dann ist natürlich egal, was für ein Betriebssystem da drunter läuft, ob es ein Ubuntu, ein Fedora, ein schieß mich tot Arch Linux oder sowas ist alles egal, weil dann die Runtime einfach nichts anderes macht als dann isoliert da rumzuliegen und dann einfach nur benutzt zu werden von der App. Das Tolle für Entwickler ist es auch, gerade bei Steam oder sowas, wenn die da die Software entwickeln wollen und testen wollen, können die auch noch ein bisschen was mehr benutzen als eine Runtime. Wenn sie nämlich was erstellen wollen, können sie ein sogenanntes Framework-Image benutzen. Das ist dann für Entwickler gedacht. Ist nichts anderes als Runtime plus Headers. Das heißt, dann hast du das Runtime-Image, aber hast auch noch alle Header dazu. Beim Normalfall, wenn man nur Software ausführen möchte, braucht man natürlich die ganzen Header-Dateien, die fürs Kompilieren zuständig sind, einfach nicht. Aber fürs Entwickeln macht das Sinn. Da benutzt man anstatt die Runtime halt eben das Framework-Image, was auch normal ein eigenständiges Image ist. Und hat dann halt die Runtime plus die Headers, die man dann für die Entwicklung benutzen kann. Und das Tolle ist, wenn das Team halt was entwickelt mit diesem Framework, löschen die einfach die Headers raus, erstellen ein Runtime-Image und packen das halt neben Steam dabei und dann hast du halt eben auch das und kannst das überall einsetzen. Ja, das Einzige, was dann noch übrig bleibt in Sachen Images, die es dann noch geben soll bei diesem neuen Konzept, ist dann das Home-Image, das Benutzerverzeichnis, also das dann auch noch mal als eigenes Containerformat dann rumliegt, als eigenes Image dann auf der Platte ist und was einem dann ermöglicht dann auch. Und das ist das Interessante, nicht nur /home als eigenes Image zu haben, sondern dann natürlich mit ButterFS auch noch für jeden Benutzer, der in diesem Home-Verzeichnis quasi ist, ein eigenes Subvolume zu erzeugen, sodass man auch jeden Benutzer dann auch einzeln ansprechen kann, beziehungsweise beim Booten sieht es halt einfach genial aus, weil dann wird beim Booten einfach nur das System-Image gebootet, das Root-Image gebootet und dann landest du auf deinem Login-Bildschirm. Und dann gibst du erstmal deine Zugangsdaten ein und wenn die stimmen, dann wird erstmal das Home-Image gemountet und dann das dazugehörige Subvolume. Das macht natürlich einiges auch noch sicherer und wenn du das dann nochmal mit Passwörtern versiehst oder das Image auch nochmal encryptest oder nur dein Home-Verzeichnis encryptest, dann hast du natürlich auch einen Sicherheitszugewinn, der enorm ist, weil du dann einfach nicht zugreifen kannst auf das Home-Verzeichnis. Es wird einfach nicht gemountet, das Home-Verzeichnis, sondern erst nachdem du dich erfolgreich angemeldet hast mit einem Benutzernamen, wird das Home-Verzeichnis dann gemountet oder das Home-Image dann gemountet in dem Fall.
In a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle. Fortune seemed his luck. He got into a drifted bank and we got upset. Yeah. Mm. Jingle bells, jingle all the way. Oh.
Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Vision für ein modernes Linux, auch wenn man jetzt sagen muss, wenn ein paar Grundsteine, die es ja schon gibt, ist es trotzdem natürlich noch ein weiter Weg bis dahin, weil selbst wenn SystemD jetzt immer mehr neue Features aufnimmt, dauert das ja noch, bis das alles in den Distributionen ist, landet. Und ButterFS kann man sich auch noch drüber streiten, ob das schon erstens alle Features hat, die dafür nötig sind, und zweitens, ob es stabil ist. Ja. ja, und dann ist die Frage, wie bewerten wir das Ganze? Finden wir das jetzt gut, dass es in die Richtung geht? Sagen wir dahingestellt, dass es vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre dauert. Besonders auf Debian wird es wahrscheinlich noch ewig lange dauern, bis wir da sind. Ja. finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Was meinst du dazu?
Also ich habe meine 2 Daumen oben. Also ich kann dazu sagen, das ist eine richtig geniale Sache. Da muss noch was einiges passieren. Also ButterFS hast du angesprochen. Da fehlt noch Deduplication. Das muss unbedingt rein, weil wenn ich halt einen Steam habe mit einer älteren Version oder einen Firefox mit einer älteren Runtime-Abhängigkeit und ich habe einen Firefox mit einer etwas neueren Runtime-Abhängigkeit und der Unterschied zwischen den 2 Runtime-Abhängigkeiten sind minimal, sind es vielleicht 2 Megabyte oder sowas nur, dann wäre es geil, wenn es Deduplication gäbe und ich dann gerade im Zeitalter von SSDs und etwas geringerem Speicher, dass ich dann den Speicher halt irgendwie nicht zumülle, also meine Festplatte oder meine SSD nicht zumülle, sondern dass dann Deduplication dafür sorgt, dass die Festplatte weiter frei bleibt. Ich glaube, ein Aspekt, den wir noch vergessen haben, den ich unbedingt noch reinbringen möchte, weil der auch zeigt, wie geil das Ganze eigentlich ist, weil du kannst dann ja auch theoretisch, wenn du ein System-Upgrade machen möchtest, einfach das System-Image austauschen. Und das ist vielleicht ein Konzept, was wir noch nicht so ganz betrachtet haben. Wir haben so Apps betrachtet, die kannst du ganz einfach ausführen, austauschen, neue Versionen, verschiedene parallel installieren. Aber wenn du ein Ubuntu-Update machen möchtest von 12.04 auf 14.04, dann geht das über den Paketmanager nur mit einem sehr starken Krampf, sage ich mal so. Oder man muss sich mal manchmal durch die Konsole kämpfen, weil eben Ubuntu PPAs und den ganzen anderen Kram, was dann so dazu gewachsen ist, dafür sorgt, dass es zu Inkompatibilitäten führen kann. Das Tolle an dem Vorschlag ist, du hast einfach nur ein System-Image, da läuft dein Ubuntu 12.04. Und was du machst ist, du lädst einfach ein anderes System-Image runter, da läuft Ubuntu 14.04 drin. Und dann bootest du einfach in dieses Ubuntu 14.04 System-Image drin, dein Home-Verzeichnis, all deine Konfigurationen, weil das die globalen Konfigurationen in einem eigenen Root-Image liegen und deine lokalen, also deine Home-Konfigurationen in einem eigenen Home-Image liegen, werden automatisch übernommen. Die Applikationen liegen auch als einzelne Images irgendwo rum. Die kannst du dann auch einfach starten, weil die Abhängigkeit natürlich zu Runtime-Image besteht und diese Runtime-Images ja dann immer laufen müssen, egal auf welcher Basis. Und wenn man jetzt schon das sieht, wie einfach das Upgraden von einer Ubuntu-Version beispielsweise zu einer anderen ist, kann man sich natürlich auch vorstellen, man kann auch komplett andere Distributionen laufen lassen. Das heißt, ich kann da mein Ubuntu laufen lassen, ich kann mein Arch Linux nebenbei laufen lassen, kann auf die gleichen Programme zugreifen, auf die gleichen Konfigurationen zugreifen. Es ist im Grunde genommen, sagen wir mal so flapsig, scheißegal, was für eine Distribution du laufen hast, die Programme laufen alle gleich und der einzigste Unterschied wird dann halt wirklich nur sein, dass der Name anders ist oder dass vielleicht hier und da einige Standardprogramme, die ausgeliefert sind, vielleicht ein bisschen was anders sind. Und das ist wirklich auch wieder eine Sache, die richtig geil ist. Weil das würde...
Finden die einen, die anderen sagen natürlich, wozu brauche ich denn überhaupt noch unterschiedliche Distributionen? Weil im Endeffekt verschwindet ja der Unterschied zwischen den Distributionen dann. Genau. Sind, wie du gerade gesagt hast, austauschbar. Ich brauche dann gar kein Ubuntu und gar kein OpenSUSE mehr, weil es ist im Endeffekt eh alles das Gleiche. Wenn auf allen die gleichen Applikationen laufen, ich brauche bei Ubuntu gar keine PPAs mehr, weil... Der Grund, weswegen man diesen Krampf mit PPAs macht, ist, damit man neue Software installieren kann, die man halt zurzeit gerade nicht so kriegt. Man müsste auf die nächste Ubuntu-Version warten, was man nicht haben will. Man möchte halt doch mal neuere Sachen ausprobieren und deswegen, oder man Software, die Ubuntu nicht so paketiert, deswegen nehme ich irgendwelche PPAs. Die bräuchte ich ja dann gar nicht mehr, wenn ich dieses App-Modell habe. Und du hattest vorhin gesagt, ja, vielleicht braucht man für den unterliegenden Fall doch noch DPKG. Ja, okay, für die Leute, die eine Distribution bauen, wäre das vielleicht wichtig, aber wenn ich meine Distribution einfach von A nach B austauschen kann, ein Update über so ein Image mache und gar nicht mehr über apt-get und solche Sachen, dann brauche ich als User auch gar kein Paketmanagementsystem mehr. Dann ist mir das DPKG auch egal. Dann ist mir egal, ob das DPKG, ob das RPM oder sonst was ist. Distribution, es gibt eigentlich dann nur noch Linux-Versionen, so wie früher. Kennst du die Leute, die gesagt haben, ich habe Linux 12 drauf? Sie meinten dann, sie hätten
genau, ja.
Ubuntu oder was weiß ich, OpenSUSE 12, ja, drauf, aber nee, ich habe Linux 9.3 drauf. Und du dachtest, was genau meinst du? Und du meinst die Distribution XY. Ja, im Endeffekt wären wir dann genau da. Linux ist dann nur noch eine Distribution, weil wir den Unterschied eliminiert haben zwischen den Distros oder fast eliminiert haben zumindest.
Ja, genau, das ist halt das, wer meint, dass Systemd, also Leonard Pöttering behauptet ja selber, er versucht so eine Standardisierung in Linux reinzubringen mit Systemd, und wer meint, das sei schon ein Trollversuch von Leonard Pöttering, der hat den etwas unterschätzt, glaube ich, weil wenn das durchkommt, ist das, glaube ich, der beste Trollversuch von Leonard Pöttering überhaupt. Wenn er das durchsetzen kann, weil dann würde wirklich, würden die Distributionen, also das ist natürlich ein bisschen schwer, wenn die Distributionen das erkennen. Ich hoffe, die ganzen Distros hören jetzt diesen Podcast nicht. Dann könnte es nämlich sein, dass sie dann auf Kriegsfuß stehen mit dieser Idee. Aber auf langfristige Sicht sehe ich da keinen Ausweg, weil das halt eben für Nutzer viel zu große Vorteile hat. Egal, ob es jetzt ein Desktop-Nutzer ist oder ein Server-Nutzer ist, es hat viel, viel zu große Vorteile, als dass man sich das aus den Fingern gleiten lassen sollte. Und ja, für die Entwickler hat es natürlich hier und da vielleicht ein paar Nachteile. Die ganzen Paket-Maintainer werden wahrscheinlich sich ein anderes Hobby suchen müssen irgendwie, werden dann wahrscheinlich Images
bauen
müssen.
Die können ja dann Up-Maintainer, genau, Up-Maintainer werden. Ja, aber gut, genau. Aber auch für die Entwickler, also auch für die Entwickler von Apps oder Applikationen oder Programmen wird es natürlich auch einfacher, weil sie schneller ihre Software an die Leute kriegen und nicht erst warten müssen bis in gefühlt 5 Jahren, bis Debian endlich mal mein aktuelles Paket jetzt auch, also mein jetzt aktuelles Paket, was in 5 Jahren dann schon wieder völlig veraltet ist, dann in ihre Distribution einbauen, hat natürlich auch Vorteile für Entwickler, dass sie schneller das Zeug an die Leute kriegen, schneller in Anführungsstrichen paketieren können und die Endnutzer es auch benutzen können. Ja. Und ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, dass der Unterschied da zwischen den Distros verschwinden würde, wenn das wirklich alles so durchgesetzt wird. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar heiße Diskussionen, die in die Richtung gehen. Und ja, da ist die Frage, gut, wir haben schon festgelegt, das wird nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren. Wie gesagt, Debian hat ja solche Release-Zyklen.
Also bei Debian nicht, aber bei anderen könnte ich mir das schon vorstellen. Also gerade bei Fedora könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das in den nächsten 2 Jahren, dass wir da. Also ich sag's jetzt mal so, ich bin mir 100% sicher, wir werden im nächsten Jahr, wenn nicht sogar im übernächsten Jahr, eine Distribution sehen, die versucht, zumindest dieses Konzept durchzusetzen. Wenn halt eben ButterFS so weit ist, dass die Deduplication einigermaßen funktioniert.
Es gibt ja schon ein paar Distributionen, die gerade bei so App-Paket-Management-Systemen ein paar andere Wege gehen. Also da hat es auch CoreOS und sowas gesagt. Also da gibt es ja schon ein paar, die, mir fällt jetzt gerade an, es gibt noch so
Ubuntu hat jetzt einen Snappy-Core rausgegeben vor, ich glaube, letzte Woche erst. Und die basieren auf sowas Ähnlichem. Hat allerdings halt nicht dieses Deduplication, sondern ähnlich wie CoreOS immer noch den Mehraufwand, dass du eine große Festplatte brauchst, weil halt eben Bibliotheken nicht irgendwie geteilt werden, sondern nebeneinander auf der Platte liegen.
Ja.
Aber die haben dafür eine eigene App entwickelt, nennt sich Snappy. Und die funktioniert im Grunde genommen wie Docker. Ähnlich auch über Images, und dass man dann Apps dann quasi in Images packt. Und es soll dann so ähnlich laufen wie bei ihren Click-Packages, die sie für Ubuntu Touch irgendwie sich ausgedacht haben. Ich habe von den Click-Packages noch nichts gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb weiß ich nicht, wie es da aussieht. Aber dieses Snappy, Tool, was sie entwickelt haben, und das Ubuntu Snappy Core, das ist halt eben, es ist ganz klar eine Alternative für CoreOS und basiert sehr stark auf den Konzepten von Docker und auch auf den Ideen von Leonard Pöttering, die da mit eingeflossen sind. Also es, den Einfluss, den sieht man da schon, auch wenn es noch nicht 100% das ist, was da beschrieben wird.
Es gibt zum Beispiel auch die Distribution, die nennt sich NixOS, die ein spezielles Paketformat haben, was da so in die Richtung geht. Ich glaube, Gobo, Linux oder sowas, da gab es ein paar, die schon so in die Richtung laufen, die zwar das noch nicht mit Systemd machen, weil es die ganzen Funktionalitäten ja noch nicht gibt, die das vielleicht auch nicht mit noch nicht mit ButterFS machen, aber zumindest schon mal so ein paar Ideen, ja, im Endeffekt auch, dass du nicht mehr dieses File Hierarchy Standard Format siehst, weil nicht mehr Bin, etc. User diese Auftrennung so hart ist, weil die ganzen Applikationen jetzt halt in /programs oder sowas liegen. Also so, als hätte jedes eigene sein Opt-Verzeichnis, als hätte jedes eigene seine eigene Umgebung und nicht mehr so über alle möglichen Dateien verteilt. Ja, wenn ich mein Paket bei Debian installiere, liegt halt ein bisschen unter User-Bin, ein Teil liegt unter /etc, der andere liegt unter User-Doc, such mich mal, dann speichern noch welche was in varlib rein und im Endeffekt müsstest du das Paket ganz genau angucken, welches File jetzt da alles verwendet wird. Ist natürlich schöner, wenn ich mir dann auch das Löschen später vorstelle, ja. Ich kann einfach sagen, dieses eine Image, da brauche ich nicht mehr, also diese eine App brauche ich nicht mehr, schmeiße halt einfach weg und sie ist halt rückstandslos weg und nicht, dass ich da noch ein paar etc-Dateien und da ein paar, was weiß ich, Dateien vielleicht rumliegen habe und eigentlich sehe ich auch gar nicht, was zu einer App alles gehört. Das sind so ein paar Sachen, die diese NixOS oder was weiß ich gerade, Pogo Linux Distros, Gobo Linux da schon ein bisschen so angehen.
Genau, die sind sogar, also diese Konzepte sind ja sogar, glaube ich, mehr als 10 Jahre schon alt, teilweise. Zumindest bei Gobo Linux, glaube ich, ist das eine Distro, die da schon vor 10 Jahren sowas als Idee mit drin hatte. Das gab's halt immer wieder, aber es hat sich nicht irgendwie so richtig durchgesetzt. Und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, aber ich meine, ich traue diesen Systemd-Leuten da mehr zu, dass das sich durchsetzen wird. Wenn ich überlege, jetzt, was mir noch eingefallen ist, was man so als Gegenargument bringen könnte zu diesem ganzen System-Upgrade mit Images und so, ist, dass man natürlich so ein Image hat halt ein paar Gigabyte, ist ein paar Gigabyte groß, wenn man so ein Upgrade machen möchte. Aber da gibt's ja auch mittlerweile, ButterFS hat ja Send and Receive, also eine geniale Funktion, die sowas wie eine Art Binary Diffs erstellt. Das heißt, da wird einfach ein ButterFS Binary Diff einfach erstellt und das kannst du auch wieder als Image packen und das kannst du dann auch ausliefern und dann hast du quasi fast was genauso kleines wie so ein kleines Paket-Update für eine Bibliothek oder sowas und du kannst das dann natürlich auch anwenden und mit anderen ButterFS Subvolumes verschmelzen und den ganzen Kram machen. Das ist bereits jetzt alles schon möglich. Und wenn man das alles, was jetzt möglich ist mit ButterFS, auch wenn teilweise noch ein bisschen was experimentell, wenn man das alles schon implementieren würde, wäre man schon ziemlich nah dran an den Vorschlag, die man hier sieht, oder den Vorschlag von Leonard Pöttering in dem Fall und den Systemd-Leuten. Es fehlt halt nur ButterFS Deduplication, ist, glaube ich, das Größte, was da so ein bisschen fehlt. Und es fehlt natürlich noch, was fehlt? Also ein Konzept ist ja vorgeschlagen worden, auch wie man die Namensgebung und sowas macht. Aber so ein Problemfelder, die dann immer wieder auftauchen können und andere Sachen, wo man nicht weiß ganz genau, wie verhält es sich? Wie wird das Ganze laufen? Was macht man bei Konflikten, die eventuell auftreten? Weil die sind noch nicht so ganz gehandelt hier. Und ich glaube, das sind alles Probleme, die man erst angehen kann, wenn man tatsächlich mal so eine erste Implementierung von oder eine erste Umsetzung von diesem Konzept macht. Vorher wird man die Probleme, glaube ich, kaum in den Griff kriegen. Also da wird man theoretisch rumdiskutieren können, aber wie es dann in der Praxis aussieht, es könnte ganz anders laufen.
Ja. Okay, also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall uns einig, dass das ein sehr interessanter Vorschlag ist. Ja. Systemd hat da auf jeden Fall schon mal einen Fuß in der Tür. Es wird jetzt bei, sagen wir, allen Distributionen eingesetzt. Und im Endeffekt könnten die schon so ein bisschen in die Richtung vorgehen, wenn sie es nicht übertreiben und jemand das Ganze wieder forkt oder sowas. Aber ansonsten sitzen sie schon mal an einer zentralen Stelle und ist eine Möglichkeit, dass das so wird. Ja, könnte, wie gesagt, noch 10 Jahre dauern oder so. Aber an sich hätte ich auch nichts dagegen, wenn die Linux-Distributionen sich in mehreren Punkten wieder aneinander annähern. Von mir aus auch austauschbar bleiben, ja. Ich benutze ja gerade Arch Linux, weil es mir die Möglichkeit gibt, immer den neuesten heißen Scheiß zu nehmen. Und Debian benutze ich auf dem Server, weil es halt schön stabil ist. Aber mich stört halt ständig, dass die Applikationen so alt sind und Feature XY nicht dabei ist. Ich hätte nichts dagegen, wenn die so ein bisschen austauschbar wären. Und den File-Hierarchy-Standard, wenn man den abschafft und durch was Besseres ersetzt, ja, hat sich ja gezeigt, dass so viele verschiedene Linux-Distributionen an ein paar Stellen auch nicht ideal sind, gerade für Unternehmen wie Steam, die dann halt eine Applikation rausbringen wollen oder sei es andere proprietäre Software wie Skype oder so, die dann halt einfach sagen, nee, das ist uns zu viel und wäre ja schön, wenn wir auf Linux einfach mehr Software haben würden, die man dann halt auch verwenden kann. Und egal, ob das jetzt kommerzielle ist oder nicht, irgendwie muss man, wenn man sagt, man möchte in einem Mainstream-Desktop-Umgebung sein, dann wäre das garantiert ein Schritt, den man gehen kann. Natürlich auch, wir haben es ja gerade besprochen, für Server-Admins ist es vielleicht eine Richtung, die sich anzuschauen lohnt und das Update-Leben wesentlich einfacher macht. Also, ich würde auch sagen, 1,5 Daumen auf jeden Fall hoch. Ja. Wir müssen mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und ich bin gespannt, wie es wird.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, was gelöst werden muss, weil das Konzept ist einfach genial, muss man einfach zu sagen. Sie haben es richtig durchdacht und viele Probleme, die es jetzt gibt, werden damit gelöst. Aber das Hauptproblem ist, den Schalter im Kopf umlegen. Weil von Paketmanagement halt eben auf so ein Image- oder Containermanagement umzusteigen, ist halt etwas, was zum Umdenken führen muss bei den Anwendern, die dann nicht mehr im Paketmanager reingehen müssen, sondern oder vielleicht ein Software-Center einfach und dann wird da irgendwie was runtergeladen, müssen also nicht mehr rumfrickeln mit dem Paketmanager. Aber vor allen Dingen natürlich auch für die ganzen Distributionen und die Maintainer und sowas, da muss halt irgendwie ein Schalter umgelegt werden, damit sich sowas durchsetzen kann. Ansonsten wird es etwas schwierig, aber ich bin da recht zuversichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Konzept bisher das allerbeste ist, was ich bisher gesehen habe in Sachen Konzepte, die vor allen Dingen die App-Verwaltung und das App-Installieren und die Verteilung von Apps dann unter Linux angehen will und dieses Problem dann halt eben lösen möchte. Das ist bisher das beste Konzept, was ich dafür gesehen habe.
Ich glaube, für die User ist es weniger ein Problem. Also ja, Otto-Normal-User, ja, die sind ja schon froh, dass es überhaupt unter Ubuntu so ein Software-Center gab und dass man da eingetippt hat und installieren gedrückt hat und dann kam das irgendwie, dass die auf die Kommandozeile gehen und da Sachen einzutippen, das ist ja schon in Anführungsstrichen utopisch. Wenn man die User auch erreichen will, ist das garantiert ein gutes Konzept. Für die anderen muss man halt eine schöne Schnittstelle schaffen, dass die auch mit ihren Tools, mit ihren Kommandozeilen-Tools arbeiten können. Die muss man halt natürlich auch mitnehmen. Nicht, dass die denken, irgendwie fancy muss ich mir jetzt irgendwo runterladen, ich will das eigentlich mit meinen Kommandozeilen-Tools machen und es geht nicht mehr, jammer. Klar, muss man alle mitnehmen und ich hoffe, das gelingt den Leuten, weil eine modernere Linux-Distribution, sind wir ganz ehrlich, irgendeinen Weg müssen wir gehen. Jetzt haben wir schon ein moderneres Filesystem. Ja, das sollten macOS und Windows auch mal irgendwann schaffen, weil die haben nämlich noch so 15 Jahre alte Systeme, die irgendwie an allen Stecken Enden auseinanderbrechen und man trotzdem hier noch das anflanscht und da noch das anflanscht.
Die können das ruhig behalten, dann werden wir in Zukunft alle Linux auf dem Desktop benutzen. Da
ist nichts dagegen. Genau. 2020, das Jahr von Linux auf dem Desktop, weil...
Das war doch schon dieses Jahr, das Linux-Jahr des Desktops.
Ja, genau.
Aber nächstes Jahr kommt das Linux-Jahr von Smartphones und Tablets.
Achso, das dachte ich, war auch dieses Jahr.
Nee, das kommt nächstes Jahr erst. Weil Jolla bringt ja nächstes Jahr erst ihr Tablet raus. Und dieses Jahr haben sie schon das Smartphone, aber Tizen, hast du vielleicht auch gehört,
ja,
hat jetzt, was angekündigt.
Ja, Smartphone, Smart TV, endlich Titzen auf dem Fernseher.
Ach, Titzen überall.
Ja, es wird so gut. Nächstes Jahr wird so gut. Gut, und dann würde ich sagen, wir schließen auch diese Sendung dann mal, oder zumindest den Thementeil, dass wir uns jetzt mal System D angeguckt haben und die Vision, die dahinter stecken könnte. Ihr könnt uns natürlich Kommentare hinterlassen, je nachdem, ob ihr die Version auch toll findet oder sagt, nee, ich hätte gern mein System weiter, weil ja, die Unterschiede fallen vielleicht und wer weiß, ob man dann noch so viele verschiedene Systeme braucht. Könnt ihr auch dem einen oder anderen vielleicht Angst machen, sein Gewohntes dann mal umzustellen. So ein bisschen so habe ich das ja auch so. Man hat sich so dran gewöhnt und dann ist alles anders. Naja, dauert noch seine Zeit. Ihr könnt uns auf jeden Fall Kommentare hinterlassen, würden wir uns freuen. Jetzt kommt noch mal bisschen Musik und dann beschäftigen sich Robert und Legic noch mal mit einer Distribution, die es vielleicht in Zukunft auch gar nicht mehr so gibt. Jetzt aber noch ganz interessant ist, nämlich Elementary OS.
Ja, Linux-Distributionen haben wir uns ja bei Radio Tux schon einige angeschaut und diesmal haben wir eine ganz besondere mit an Bord. Und mit dabei im virtuellen Studio ist der Robert. Hi Robert.
Servus.
Und du hast dir die Linux-Distribution Elementary OS angeschaut. Ja, die erste Frage, die mir so einfällt, was ist Elementary OS, beziehungsweise was ist vielleicht auch das Besondere an Elementary OS?
Also Elementary OS ist eigentlich ein modernisiertes oder umgebautes Ubuntu, und zwar aus der Version 12.0. Und das, was die Entwickler da sich sehr ans Herz gelegt haben, ist es, dass es sehr einfach sein soll. Sprich, die ganze Konfiguration, Setup-Einstellungen, die ähneln sehr stark im Look and Feel und von der Oberfläche her einem Mac OS X. Also da ist designtechnisch eine große Ähnlichkeit zu erkennen, aber auch in der Funktionalität ist das wirklich sehr stark dem angelegt und auf das Nötigste, was ein normaler Anwender, der Office macht, der Internetseiten anschaut oder Briefe schreiben möchte, also wirklich auf das Nötigste reduziert, was er wirklich braucht. Und das hat mir eben sehr gut gefallen.
Das heißt, Elementary OS zunächst einmal basiert auf Ubuntu. Ubuntu 12 hast du jetzt gesagt. Richtig. Das heißt, ich nehme an, das ist die LTS-Version, also 12.04, worauf es dann basiert. Gut. Den Desktop hast du angesprochen. Es soll sehr einfach sein, soll so Mac OS 10-mäßig sein. Gibt es denn da eine Basis? Also wir kennen ja KDE zum Beispiel als oder KDE Plasma als, ja, als Desktop. Wir kennen GNOME als Desktop, XFCE und LXDE. Was ist denn bei Elementary? Hat man sich da eins von diesen Desktops ausgewählt oder hat man da vielleicht was Eigenes gestrickt?
Also die Desktop-Umgebung, die nennt sich Pantheon bei Ihnen und basiert auf dem GNOME und GTK Libraries, ist aber eine eigene Entwicklung.
Ach so, also das heißt, die haben einen komplett neuen eigenen Desktop geschrieben. Richtig. Das ist sehr interessant.
Und dazu gibt es auch eigene Tools, Standard-Tools, die man eben braucht für, es gibt einen eigenen Webbrowser, der nennt sich Midori, ist ein schlankes Tool, mit dem man sehr schön Seiten browsen kann, der eine schöne Engine hat, um Seiten klar darzustellen, die Schrift sauber darstellt, also wunderbar integriert und man braucht also für den Anfang auch bei Mail oder beim Bilderbetrachten kein extra Tool, weil es da schon vorgefertigte Sachen gibt. Ähnlich wie beim Mac zum Beispiel Carmail oder Kalender gibt es hier auch schon eigene vorgefertigte Tools.
Also da werden also neben dem, also das heißt im Grunde genommen, die haben fast alles neu entwickelt. Nicht nur den Desktop irgendwie neu entwickelt, sondern auch noch spezielle eigene Tools für Elementary OS entwickelt.
Richtig, also so die Standard-Tools haben sie eine eigene Entwicklung gemacht und die sind sehr, sehr schön gemacht. Auch der Musikplayer reduziert sich auf das Nötigste, lehnt sich ein bisschen an iTunes ran, aber ist von der Funktionalität einfach und übersichtlich, hat nichts mehr mit der Überladung mit Podcasts und so zu tun. Das hat wirklich nur, dient zum Wiedergeben von Musik. Der Chat-Client, Empathy heißt der, der kann sich an Facebook, der kann an Google Hangout sich anhängen, an Yahoo Internet Messenger, IRC kann er sich anhängen und man hat ein schönes Tool, mit dem man arbeiten kann.
Ja, jetzt kennen wahrscheinlich auch viele der Hörer Elementary eher von den ganzen Designvorlagen, Icon-Themes gab es da, GTK-Themes und so weiter und so fort. Hat das was miteinander zu tun oder ist das jetzt von einer anderen Mannschaft?
Nein, also das ist diese Themes, die man ja bekommt, zum Beispiel über KDE Look zum Beispiel, das sind eigentlich diese Windows-Themes und Icon-Themes, die hier integriert wurden.
Also es stammt von den gleichen Entwicklern, das ist sehr interessant.
Richtig, ja. Von denselben Designern. Die haben also dann wirklich gesagt, wir machen da eine Rundum-Packung aus einem Guss und die ist wirklich auch vom Umfang her so schlank gemacht, dass es auch auf einem älteren Gerät, hier sitze ich gerade vor einem, das ist ein alter Core 2 Duo-Rechner, der aber wunderbar funktioniert und man kann hier flott und ordentlich arbeiten und hat wirklich ganz schnell ein System am Laufen, mit dem man wirklich sehr viel schon so out of the box machen kann.
Also das heißt dann im Grunde genommen, das eignet sich dann auch für Rechner, die vielleicht jetzt nicht ganz aktuell sind, sondern schon was älter sind.
Richtig, das ist etwas, was sich Elementary auf die Fahnen geschrieben hat. Sie wollen ein schlankes System, das auf älteren Systemen trotzdem dem Benutzer Spaß macht, dass man da arbeiten kann und auch wieder an flott arbeiten kann. Natürlich, wenn man das natürlich auf einem i7 installiert mit einer SSD, dann geht da wirklich zackig die Hölle ab und da hat man dann auch Spaß, weil die Programme öffnen sich schnell, man hat ein paar 3D-Effekte. Vom Look and Feel es gibt schöne, schlanke Schriften und große Bilder, die aufgebaut werden, oder wenn man die Windows zieht, dann werden die so halbtransparent oder öffnen sich langsamer, schneller, wie man möchte. Da hat man dann sehr viel Spaß natürlich mit schnellen Maschinen. Und darauf haben die Entwickler eben sehr viel Wert gelegt, dass es eine große Bandbreite gibt von Usern, die das nutzen können.
Ja, jetzt hast du so ein bisschen auch dann angesprochen, dass es da Desktop-Effekte und sowas gibt, wenn die ja den Desktop selber geschrieben haben. Wie sieht denn das so aus mit den Desktop-Effekten? Kann man die dann auch so konfigurieren, wie man das vielleicht damals von Compiz her kannte oder wie man es aktuell von Qwin her kennt auf KDE, dass man da auch die Effekte irgendwie konfigurieren kann? Sind das ja, Effekte würde ich mal sagen, die ein bisschen was überladen sind, also wobbly Windows, also die wabbernden Fensterchen und sowas. Also nervt das auch teilweise so ein bisschen oder sind die eher subtiler, wenn man es vielleicht von XFCE her kennt, wo man ja auch Effekte aktivieren kann?
Also so direkt, wie man es mit Compiz oder so machen kann, solche Möglichkeiten hat man im Elementary OS nicht. Aber das stört einen beim Arbeiten auch nicht oder beim Einrichten seines eigenen Systems, weil es ist genauso eine richtige Mischung, wo man sagt, das ist ganz nett, wie sich jetzt das Fenster hier öffnet, oder auch wenn man mit Alt-Tab durch die offenen Fenster durchgeht, wird der Desktop nur angezeigt und das gerade offene Fenster, alle anderen offenen Fenster sind nicht da, so hat man eine schöne Übersicht. Wenn man wechselt, kommt das nächste Fenster schön eingeblendet herein, dass man sagt, das gefällt mir. Also ich muss da nicht großartig noch sagen, ah, oh, jetzt explodiert das in 1000 Partikel, mein Fenster, sondern man sagt, es ist sehr schön gestaltet, macht einen sehr modernen Look und kann sich meiner Meinung nach auch sehr schön auf einem Office-Rechner, wenn man natürlich im Büro das Ganze etwas professioneller haben will, eigentlich so wie es ist schon ganz gut präsentieren und hat hier keine großartigen Effekte, dass man sagt, man muss hier irgendwas beweisen, sondern das System, so wie es ist, beweist schon, dass es wirklich einen sehr professionellen Eindruck macht.
Also, das hört sich so an, als ob das dann wirklich sich so ein bisschen was an das macOS 10 dran schmiegt, weil das ja auch nicht allzu viele Effekte oder sowas besitzt.
Richtig, auch in den Systemeinstellungen, wenn man sie sich anschaut und man kennt das macOS, das ist schon sehr nah an die drangelegt, weil das von den Kategorien, die man hat, hier wirklich dem macOS sehr ähnlich ist.
Ja, das ist auch das, was ich jetzt gerade fragen wollte. Wie ähnlich ist es denn? Weil es gab ja schon andere Versuche, auch andere Distributionen, die ja teilweise sogar einen Mac-Clone gemacht haben. Mir fällt da Perl OS ein oder PIOS oder wie es hieß, wo die da versucht haben, teilweise 1:1 das OS 10 zu kopieren. Nun sind ja diese Elementary-Themes so ein bisschen ja an Mac angelehnt, aber doch nicht eine 1:1-Kopie. Wie sieht denn das hier aus? Wie sieht das aus, beispielsweise mit dem Fenstermanager? Habe ich da links oben irgendwie was zum Anklicken, meine Maximieren, Schließen-Buttons oder sind die rechts oben? Sind die konfigurierbar oder wie sieht's da aus?
Also, man muss es so sehen. Also erst einmal, wenn man den Desktop hat ohne Fenster, wir haben unten einen Docker, wo Apps unten drauf liegen, so wie man es vom Mac OS X kennt. Dann wenn man die Systemeinstellungen öffnet, dann hat man, oder ein Fenster öffnet, hat man links oben das Schließenkreuz, so wie man es als Windows-User gar nicht kennt, und auf der rechten oberen Seite ist das Maximieren-Symbol. Das sind zwei Pfeile, der eine geht nach rechts oben, der andere nach links unten. Und wenn man die klickt, dann zoomt das wirklich schön nach oben und dann geht es natürlich auch wieder zurück in die ursprüngliche Fenstergröße. Also es ist wirklich schon vom Look and Feel, wenn man es öffnet, könnte man sagen, man hat hier einen sehr schönen Nachbau von Mac OS X auf einem PC.
Das klingt sehr interessant. Meinst du dann das, oder kannst du das einschätzen irgendwie, wenn du schon macOS 10 vielleicht schon gesehen hast, ob das vielleicht auch eine Linux-Distribution wäre für Leute, die jetzt auf einem OS 10, die sich vielleicht ein MacBook oder sowas gekauft haben, darauf arbeiten, dass das vielleicht so ein erster Einstieg wäre in die Linux-Welt oder zurück in die Linux-Welt mit Elementary OS?
Ja, definitiv. Weil das wirklich so ähnlich ist, dass man wirklich sagen kann, das ist der erste Schritt, wenn man raus will aus der Mac OS X-Welt, weil wegen irgendwelchen politischen oder persönlichen Gründen, man möchte gern was anderes ausprobieren oder man möchte gerne auch mal etwas günstiger Computer kaufen, aber man möchte gerne schon in der Welt bleiben, dann kann man wirklich sagen, das ist der erste Schritt, um von Mac OS X auf ein anderes Betriebssystem umzusteigen.
Das klingt ja richtig interessant dann, glaube ich, für einige Leute, die dann wirklich noch Mac-User sind oder sich vielleicht ein MacBook einfach so gekauft haben und eigentlich Linux-User sind.
Richtig. Natürlich ist es so, dass diese ganzen Cloud-Geschichten, es gibt ja auch für Mac OS X diese Cloud von Apple, diese iCloud, sowas ist natürlich nicht drinnen, weil das ist natürlich hier eine Distribution, ein OS, ein Linux-OS, aber natürlich kann man sowas erweitern mit persönlichen Clouds, Own Cloud oder sowas. Es ist wirklich nur zu betrachten als Betriebssystem, was wirklich ein Mac OS X ähnliches OS ist.
Ja, das wollte ich auch fragen. Wie sieht's denn da aus? Also ich kenne es zum Beispiel jetzt von KDE, da soll es jetzt bald in Plasma 5 kommen. Und von GNOME kennt man es auch, dass man so Online-Dienste mit integrieren kann in den Desktop. Teilweise bei GNOME Shell, glaube ich, zumindest dort mit ein, zwei Klicks kann man direkt die OnCloud mit einbinden. Nun basiert das Ganze auf GTK. Kann man da auch das genauso einfach machen bei Elementary?
Wenn wir jetzt zum Beispiel den File Manager offen haben mit dem persönlichen Ordner, wir können uns hier natürlich sehr mit anderen Netzwerken verbinden, SMB mit Samba, wir können FTP-Server verbinden. Das ist auch alles wieder in dem Stil von Mac OS X. Auch FTP ist möglich. Aber jetzt, dass wir sagen, wir können uns 1, 2, 3 mit einem Cloud-Dienst verbinden, OwnCloud oder in die Richtung, ist jetzt primär nicht möglich.
Aha, naja. Wir haben ja jetzt, du hast jetzt Dateimanager auch ein bisschen angesprochen, das ist dann auch eine Eigenentwicklung, das ist jetzt nicht hier irgendwie der GNOME-Dateimanager, also Nautilus oder sowas, sondern das ist auch wieder eine Eigenentwicklung, gehe ich von aus?
Ja. Obwohl, einen Moment, es sieht dem Nautilus sehr ähnlich, muss ich sagen. Da müsste ich jetzt noch etwas genauer forschen, ob das nicht doch der Nautilus ist. Er wird hier nicht als Nautilus bezeichnet, sondern als Dateimanager. Deswegen würde ich jetzt nicht in meine Hand ins Feuer werfen und sagen, das ist eine Eigenentwicklung. Es sieht sehr schön aus, aber geht vom Look and Feel schon zum Nautilus rüber, wo man auf der linken Seite diese Kategorien hat, persönlich mit persönlicher Ordner, Dokumente, den Geräten unten, wenn man Netzwerk-Shares eingehängt hat, die sind da aufgelistet und unten drunter das Netzwerk mit den entsprechenden erreichbaren Servern. Das sieht schon auch in dem Nautilus ähnlich, aber auch der Nautilus hat ja auch schon einige Ansätze, so viel ich weiß, sich in Richtung Mac OS X so zu entwickeln.
Ja, der Nautilus hat ja bei der neuesten Version sogar irgendwie, der hat gar keine Titelleiste mehr, sondern da ist alles irgendwie in der Toolbar reingewandert, also auch diese Symbole maximieren, schließen und minimieren. Und sowas alles, wenn es das überhaupt noch gibt. Ah, ne, gibt's ja gar nicht bei GNOME Shell. Also dieser Schließen-Knopf ist auf jeden Fall reingewandert in diese Tool.
Also eine Adressleiste haben wir oben, die ist verfügbar, die ist auch sehr schön oben angeordnet, auch grafisch sehr schön gemacht. Man weiß also sofort, wo befindet man sich, ist man im Netzwerk drin oder auf einer Netzwerkfreigabe. Es gibt auch andere Darstellungsschemen, zum Beispiel als Icon, als ganz normale Icon-Übersicht, eine detaillierte Übersicht mit einer Listenanzeige oder auch diese typische Mac-Version, wo man so komische Kästen hat, drei Stück, und man kann sich wenn man irgendwo klickt, kommt in den Kasten rechts davon der Inhalt von dem Ordner, und dann hüpft man so durch diesen ganzen Wust von Verzeichnissen durch. Das ist so eine typische Mac-Ansicht, die ist hier auch integriert, funktioniert schnell, funktioniert gut. Und macht das Ganze auch wieder ähnlicher dem Mac OS X.
Ja, das ist zum Beispiel eine Funktion, die habe ich vermisst, die gab es mal bei KDE im Dolphin, nur da hat man die irgendwie rausgelöscht, weil sich keiner drum gekümmert hat. Und die habe ich auch eigentlich sehr, sehr, sehr gerne benutzt. Also das ist wirklich eine gute Sache. Das müsste ich mir auch mal anschauen dann in diesem Dateimanager.
Also das kann ich nur empfehlen.
Das ist gut. Ja, jetzt haben wir den Dateimanager angesprochen. Es gibt ja noch viele weitere Programme. Vielleicht sollten wir noch mal auf den Desktop so ein bisschen zurückkommen, weil die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie starte ich denn Programme zum Beispiel, die ich jetzt nicht unten im Dock habe? Ich gehe davon aus, oben ist natürlich dann auch eine Leiste, wie bei macOS. Gibt es da auch einen Programmstarter, sowas ähnliches wie auch wie bei macOS mit Launchpad, oder?
Das ist eigentlich, kommt das, wir haben oben eine Zeile, die ist standardmäßig so konfiguriert, dass wir auf, ich fange mal von rechts nach links an, wir haben rechts oben Icons, wie zum Beispiel den Button zum Starten, zum Herunterfahren oder zum Abmelden. Es gibt einen Button wie Benutzer schnell wechseln und solche Informations-Icons für Sie haben neue Post. In der Mitte wird das Datum angezeigt, das kann man sich selbstverständlich konfigurieren, möchte ich gern den Wochentag mit dabei haben. Und auf der linken Seite haben wir eigentlich nur stehen Anwendungen. Und wenn man da drauf geht, hat man hier eine zwei Möglichkeiten, sich die Anwendung anzuzeigen. Entweder alphabetisch, dann werden dort die Programme, werden hier, ich schaue jetzt gerade mal nach, 25 Icons angezeigt, 15 Icons angezeigt, beginnen von den Zahlen bis Z, und dann hat man unten verschiedene Buttons, 1 bis, ich habe im Moment 4, bei denen man dann die Liste durchklicken kann, und so hat man von 0 bis Z alle Programme erst einmal einfach nur aufgelistet, ohne Kategorie. Es gibt dann die andere Möglichkeit, das ist die Ansicht nach Kategorie. Da bekommen wir auf der linken Seite so Oberkategorien definiert wie Büro, Grafik, Internet, Multimedia, Softwareentwicklung, Wine oder Zubehör. Und dann werden eben bestimmte Programme eben dann entsprechend der Kategorie hier angezeigt. Zum Beispiel bei Grafik finde ich hier die GIMP Bildbearbeitung, Inkscape, das Vektorprogramm oder auch sowas wie Simple Scan oder X-Sense Scanner Programm, also alles logischer gruppiert und dann natürlich dadurch, dass es wenig Icons sind, sehr schön auch übersichtlich angezeigt.
Also das heißt dann mit anderen Worten, von Leuten, die jetzt von der mobilen Welt oder von der mobilen Plattform herkommen, das erinnert so ein bisschen eher, der Standard-Launcher ohne die Kategorien erinnert so ein bisschen an diese Launcher, die man vom Smartphone her kennt.
Ja, richtig. Das andere, was natürlich auch noch da ist, das habe ich vergessen zu erzählen, in diesem Anwendungsmenü gibt es rechts oben eine Suchleiste, wo ich natürlich den Namen, wenn ich das Programm nur weiß, das heißt Nepomuk, dann brauche ich nur NEP eingeben und er zeigt mir alle Programme mit NEP an, also so eine Art Suchenprogramm, Suchenfunktion in dieser Programmauswahlmenü kann ich hier natürlich auch verwenden.
Ah, das ist interessant. Das erinnert mich auch an das KDE-Menü, was ich so benutze. Nur da kann man auch nach Dateien und so weiter suchen. Ist das da auch möglich oder sucht er ausschließlich nach Applikationen?
Der sucht eigentlich nur nach Applikationen, also weil das ja in dem Anwendungsmenü ist. Aber der kann dir natürlich dann auch nicht nur Programme anzeigen, die in den Anwendungsfenster drin sind, sondern da kann man auch natürlich Shell-Befehle suchen und die ausführen lassen oder Shell-Skripte, die man irgendwo abgelegt hat. Das geht auch.
Aha, also es ist wirklich nicht nur ein Programmausführ Suche, sondern oder der sucht nicht nur nach den Anwendungen, die er anzeigt, sondern da kann man auch Terminal-Anwendungen oder sowas ausführen.
Richtig. Also wenn man zum Beispiel da wget eingibt, wget ist eine Anwendung, die eigentlich kein Icon hat, dann kommt da ein entsprechender Button, der heißt wget Befehl ausführen. Wenn ich den dann klicke, dann öffnet er den Terminal und zeigt mir wget an, aber da wget natürlich Parameter braucht, damit man es ausführt, bleibt er da stehen. Aber möglich ist das auf alle Fälle.
Ja, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Einstellungen von dem Desktop. Du hast so kurz erwähnt, dass das den Systemeinstellungen von macOS 10 so ein bisschen ähnelt. Ja. Nun ähnelt ja auch die GNOME Shell, die ähnelt dem auch. Eigentlich ähneln alle neuen Systemeinstellungen, die es so auf dem Desktop gibt, dem macOS 10. Gibt es denn da irgendwelche Besonderheiten eventuell, was man da einstellen kann? Also gibt es die Möglichkeit beispielsweise das Dock zu konfigurieren oder ist das doch mehr so, ja sagen wir mal, konservativer, wie es bei GNOME Shell der Fall ist, wo man weniger einstellen kann? Also wie lässt sich der Desktop separat normal irgendwie konfigurieren? Wie gut lässt er sich dann konfigurieren?
Also so grundsätzliche Sachen, die man konfigurieren kann. Klar, wir können den Hintergrund mit einer Bilderanimation einrichten. Spezielle Live-Funktionalitäten haben sie hier nicht integriert. Aber was es gibt, was sehr schön ist, dass man solche magischen Corners hat, Ecken hat, dass man, wenn man mit der Maus zum Beispiel nach links oben oder nach links unten geht, dass man zum Beispiel sich die verschiedenen Desktops öffnen kann. Oder man kann einen Programm ausführen. Man geht nach links unten und man startet zum Beispiel den Webbrowser. Da, oder wir können auch hier für die Leute, die zum Beispiel mit Grafik arbeiten, wir können hier natürlich bestimmte Farbprofile laden oder den Monitor kalibrieren, was natürlich auch nicht bei jedem Desktop so einfach möglich ist. Das ist hier zum Beispiel schon möglich.
Wie sieht's mit dem Panel aus, mit der Dock unten? Kann man da irgendwie was einrichten? Kann man das in der Größe verändern? Oder kann man das auch verschieben? Kann man das nach links anordnen? Das sehe ich ja häufiger, dass einige Leute das machen oder so Unity-mäßig.
Also das Dock unten ist eigentlich sehr einfach gehalten. Also wir können jetzt nicht da solche schönen Effekte machen wie beim Mac OS X, wenn man drüber geht, dass so das Icon, wo gerade die Maus ist, sich schön vergrößert, so Lupeneffekte oder dass es dann von so leicht von rechts nach links wandert. Das ist wirklich ein ganz einfaches Dock, das mir hier die wichtigsten Programme anzeigt. Ich kann selbstverständlich per Drag and Drop Anwendungen von diesem Anwendungsfenster links oben reinziehen, um es dort einfach abzulegen und es auch dort zu belassen. Ich kann aber auch geöffnete Programme werden sowieso im Dock nochmal angezeigt und mit kleinen, feinen Effekten, zum Beispiel alle Programme, die offen sind, da ist unter dem Icon eine blaue, leicht leuchtende Kugel, kann ich zum Beispiel sagen, ich klicke auf das Icon dann drauf, dann minimiere ich damit das Fenster, weil es gibt ja keinen Minimierungsbutton am Programm selber, oder ich kann auch hergehen mit dem rechten Mausklick auf die entsprechenden Icons sagen, im Dock behalten, da ist den Haken wegmachen, dann geht das aus diesem Dock heraus. Es ist also sehr leicht zu konfigurieren, aber jetzt nicht überladen mit Effekten wie dieses Lupen- oder Zoom-Funktionalität, die man vom Mac OS X kennt. Und auch dadurch, dass nicht viele Effekte da sind zu konfigurieren, ist es auch gerade, finde ich, Elementary OS für Leute, die vielleicht auch davon keine Ahnung haben, wie man das macht oder dass es das gibt, eigentlich schon ideal, weil es wirklich sich sehr zurückhält, was Animationen angeht und einfach nur zu sagen, ich habe hier ein Dock, das verschwindet zum Beispiel, wenn ich das Fenster groß mache, maximiere, ist hinter dem Fenster. Wenn ich aber dann nach unten gehe, erscheint das Dock wieder von unten und ich kann andere Programme öffnen, wenn ich möchte.
Ja, das klingt sehr interessant und sehr gut. Gut, dann gehen wir vielleicht ein bisschen, oder gibt's da noch irgendwie was Besonderes vom Desktop oder können wir jetzt mehr zu den Anwendungen kommen? Gibt's da noch irgendeine Besonderheit, die du erwähnen möchtest, die bei dem Desktop aufgefallen ist? Also das ist ja, so wie du das jetzt beschrieben hast, sieht's ja so aus, dass man da relativ viel konfigurieren kann.
Richtig.
Also es ist nicht so stark wie bei KDE, was man Richtig. Was konfigurieren kann, aber man kann mehr konfigurieren als bei der GNOME Shell.
Richtig. Ja, was mir noch einfällt.
Gibt's da noch irgendwie was anderes auf dem Desktop?
Ja, was zum Beispiel, gerade KDE-User kennen das und schätzen es auch. Ich bin ja auch eigentlich ein KDE-User und ich schätze zum Beispiel sehr die verschiedenen Desktops. Also ich habe 4 Desktops, einen für Programmierung, einen für Audio- und Videoschnitt, für Grafikbearbeitung, wo ich meine Programme drauf laufen lasse. Primär hat Elementary OS, muss man sagen, hat Desktops, nur die sind nicht einfach ersichtlich. Es gibt nirgendwo eine App, das dir die verschiedenen Desktops in Miniatur anzeigt und ich kann die klicken, sondern primär hat man erstmal nur einen Desktop und ich kann die Programme über eine Tastenkombination dann sagen, erstelle mir einen neuen Desktop daneben und ich lege das Programm auf diesen ab. Das ist vielleicht für Leute, die gerne Ordnung haben wollen und also zuerst mal sagen, ja, ich brauche ja auch nicht erst einmal 4 Desktops oder 8 Desktops offen, weil ich ja sowieso, ich weiß ja nicht, ob ich heute nur mal schnell einen Brief schreibe oder nur mal schnell die E-Mails checke. Da habe ich halt einfach nur einen Desktop. Wenn ich mal gerne etwas zur Seite legen möchte, kann ich dann die Programme, die ich gerne zur Seite legen möchte, nehme ich und dann, wenn ich die anklicke, kann ich über Tastenkombination kommt unten ein Balken, da ist dann eine kleine Miniaturansicht von dem aktuellen Desktop da und daneben ist ein Kasten mit Plus, wo man dann einen neuen Desktop erstellen kann und dort sieht man dann die Programme rüber. Also sehr schön gestaltet das Ganze.
So, jetzt habe ich hier gerade wieder ein Problem mit meinem Rechner.
Oh je.
Ja, die Aufnahme ist nämlich wieder kaputt gegangen. Wieder das gleiche Problem wie gerade eben. Ich habe es nur jetzt extrem gemerkt, weil er auf einmal in einer Sekunde 24 GB geschrieben hat.
Oh.
Ein dickes File und alles hier zum Erliegen gekommen ist. Ich versuche das gerade zu debuggen und hoffe, dass die Aufnahme nicht komplett misslungen ist.
Also ich habe hier, bei mir sieht es hier recht gut aus. Ich habe hier 174 Megabyte. Auch von dir.
Ja, ich habe jetzt von mir 117 Megabyte und von dir 27 Gigabyte. Und das kann natürlich nicht stimmen.
Nee, also ich habe hier für mich habe ich 149 Megabyte.
Ich schaue gerade mal in die Aufnahme, die ich gemacht habe, ob da was drin ist oder ob die leer ist. Mhm. Und dann muss ich Mumble wahrscheinlich neu starten und nehme dann wahrscheinlich nicht mehr mit Mumble auf, sondern nur noch lokal.
Soll ich jetzt weiterlaufen lassen oder?
Ja, kannst weiterlaufen lassen, wenn das bei dir funktioniert, dann ist am besten, dann haben wir das als Backup, weil dann bei mir sowieso, ich sehe gerade, der hat 4 Minuten aufgenommen, danach ist erstmal nix. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das kaputt ist. So eine Scheiße. Es passiert halt nicht das erste Mal und ich habe schon mehrere Mumble-Versionen ausprobiert und es ist immer das Gleiche.
Aber witzig ist, dass deine eigentlich von der Größe her passt und meine Datei ist auf einmal so riesengroß.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das hat irgendwie, entweder mag der Server, der Radio Tux Server, meine Mumble-Version nicht. Oder irgendwas ist an meiner Audio-Konfiguration kaputt.
Das ist doof.
So, jetzt ist Mumble auch abgekratzt.
Jetzt gibt's von dir eine neue Datei mit Klammer 1. Aha, aber er hat jetzt die anscheinend kopiert, die erste, und führt jetzt hoffentlich die zweite weiter.
Das ist gut, okay. Ja, dann können wir jetzt weitermachen. Wir waren also noch bei dem Desktop, bei den verschiedenen Workspaces, Arbeitsflächen, richtig, die du hattest. Da kann man dann auch, also wie man es gewohnt ist, ganz normal ein Fenster auf Arbeitsplatz 2 starten lassen oder einfach mal rüberziehen zu einem anderen Arbeitsplatz und so weiter und so fort.
Richtig. Es ist halt nur nicht so, wie man es von der KDE gewohnt ist, dass man halt standardmäßig schon 4 Desktops zur Verfügung hat, sondern man hat erstmal nur einen. Und je nach Arbeitsweise, es gibt ja auch Leute, die brauchen nicht 4 Desktops, kann man sich hier neue Desktops einfach hinzufügen.
Also da kriegt man dann so einen Plus-Button und dann kann man Desktop hinzufügen. Kann man dann auch die Desktop-Anzahl verringern? Gibt's da standardmäßig? Also wächst das dynamisch wie bei der GNOME Shell oder sind standardmäßig, ist das eher statisch, dass da 2 oder 4 Desktops angezeigt werden standardmäßig?
Das wächst dynamisch. Also im Moment hat man, wie gesagt, am Anfang hat man einen und dann sagt man, ja, heute brauche ich nochmal einen Desktop. Erstelle ich einen neuen Desktop und dann ziehe ich die Programme da hinüber. Beim nächsten Start hat man auch defaultmäßig erstmal nur einen Desktop.
Aha, okay, das ist auch gut zu wissen. Ja gut, dann kommen wir jetzt so ein bisschen was weg vom Desktop und gehen hin zu den Anwendungen, weil das ist sicherlich auch interessant, weil da ja viele Leute auch mitarbeiten wollen. Jetzt hast du gesagt, es gibt eigene Anwendungen. Wir haben auch schon den Dateimanager als wichtigstes Werkzeug, was man so zum Arbeiten auf dem Computer braucht, uns angeschaut. Das nächste wichtigste Werkzeug, zumindest für mich, wäre das E-Mail-Programm. Ja. Gibt es da eine Eigenentwicklung oder benutzt man dann Thunderbird oder Evolution oder sowas?
Also man kann Thunderbird verwenden, auch beim Webbrowser kann man den Firefox Webbrowser in einer ziemlich aktuellen Version verwenden, aber bei E-Mail gibt es das sogenannte Geary Mail, heißt das, und das ist ein einfacher Mail-Client, der auch wieder sehr stark an ein Mail-Programm vom Mac erinnert, aber das von seiner Mächtigkeit sehr, sehr schön ist. Ich habe hier meinen eigenen IMAP-Server angebunden. Es ist super einfach und klar entwickelt. Wir haben zum Beispiel nur 3 Spalten. Auf der linken Seite ist ein kleiner grauer Balken, wo die eigenen Standardordner drin sind. Genau die man eben braucht, oder eben dann über Labels heißt die Funktionalität, die entsprechenden Unterordner da sind, die aber wunderschön weggeklappt werden können. In der zweiten Spalte wird die E-Mail angezeigt, aber nicht nur als, so wie man es zum Beispiel von Outlook kennt oder von Thunderbird, eine Zeile mit einem kurzen Betreff, dem Absender und vielleicht noch Datum und hier ist ein Attachment dabei und zur Nachverfolgung markieren, sondern das sind so Art kleine Kärtchen, bei denen der Titel dasteht, an welchem Tag ist das reingekommen und der Absender natürlich noch dasteht und so leicht angeschrieben schon die E-Mail dasteht. Also sehr, sehr schön, weil man so natürlich schon bei dieser Ansicht sehr schnell erkennen kann, was ist der Inhalt dieser Nachricht, und ich brauche da nur draufklicken und dann wird auf der dritten, der größten Spalte die E-Mail wie ein Blatt Papier geöffnet, so als ob man es ausgedruckt hat, und das sieht eigentlich sehr schön aus, weil es ein klares Design hat und mit einer wunderschönen Schrift kann man hier wirklich da sehr gut lesen, auch die Anhänge, die unten dargestellt werden, einfach nur schöne große Icons und der Dateiname plus die Dateigröße wird sehr schön dargestellt. Da hat man das Nötigste, was man braucht bei einem E-Mail-Programm, nämlich Betrachten der E-Mails, und oben hat man dann die entsprechenden Icons für Erstellen, Antworten, vielleicht, dass ich eine Nachricht für die Nachverfolgung markieren möchte, Löschen, ganz einfach dargestellt. Also es ist wirklich ein Programm für Leute, die es einfach haben wollen.
Die E-Mail-App heißt Geary, ja?
Richtig. Geary.
Aha, das klingt irgendwie danach, dass es so ein sehr leichtgewichtiger, einfacher E-Mail-Client ist. Gibt's denn außer den Standardfunktionen irgendwie noch Sonderfunktionen? Also was wäre zum Beispiel mit einem Spam-Filter oder sowas? Das ist das, was ich so meistens auch brauche für E-Mail-Filterung.
Also da muss man wirklich sagen, das hat natürlich eine sehr schlank programmierte App oder ein sehr schlank programmiertes Programm natürlich als Nachteil. Dadurch, dass es sehr schlank programmiert ist, konzentriert es sich natürlich auf wirklich die Grundfunktionalitäten, dass hier eben ein Postfach verwaltet wird, ob das ein POP3-Postfach ist oder ein IMAP-Postfach, das ist jetzt egal, weil das kann es nämlich beides. Auch über die SSL-Schnittstellen können wir da zugreifen. Aber jetzt, dass man so sagt, ich möchte jetzt gerne einen Spam-Filter haben oder vielleicht sogar, das mögen ja auch sehr viele Menschen, dass ich bestimmte Nachrichten gleich bei Erhalt in bestimmte Ordner wegsortieren kann mit bestimmten Regeln, das ist hier nicht so einfach möglich.
Das heißt, es ist ein reiner E-Mail-Client und den würde man wahrscheinlich bei, sagen wir mal, einer Workstation oder sowas bei einem Unternehmen wahrscheinlich nicht einsetzen wollen.
Richtig, also da wäre natürlich dann schon der Fokus auf Sicherheit, aber da würde ich dann sagen, einfach den Thunderbird aus der Software Repository installieren, der ist sehr aktuell. Mit der Lightning-Erweiterung kann man hier einen Outlook-ähnlichen Client aufbauen, der dann natürlich wieder genau die Features hat, die man dann natürlich als Firma dann auch braucht, mit Spam-Filter, mit zur Nachverfolgung kennzeichnen, mit vielleicht Terminen in Kalender eintragen. Das ist nämlich hier auch ein Problem, dass man nicht sehr so einfach zum Beispiel Meetings, wenn man hat, die man per E-Mail verschickt, es gibt ja sehr viele Firmen, die das über E-Mail machen, in seinen Kalender, was ein eigenes App ist, auch übertragen kann, dass man sagt, okay, ich akzeptiere das Meeting und das wird mir in das Kalender-App, was es bei Elementary OS gibt, dann auch eingetragen.
Also dann ist die Kalender-App nicht integriert in den Mail-Client, sondern eine eigene App. Mhm. Kann man denn die Kalender-App, weil bei Mail-Client gehe ich von aus, IMAP, POP3 und sowas funktioniert alles, also auch Google Mail, das, was viele Leute dann benutzen. Gibt es denn bei der Kalender-App zumindest die Möglichkeit, dann auch zu sagen, okay, ich synke dann zum Beispiel mit meiner OwnCloud oder mit meinem Google-Dienst dann einfach meine Kalender? Oder wie sieht die Kalender-App da aus?
Also die Kalender-App ist sehr, sehr einfach. Ähnlich dem Kalender vom Apple. Also hier gibt es leider Gottes nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gern über CalDAV meinen Kalender synchronisieren. Das ist für sich eine gekapselte App, bei der man leider Gottes nicht sehr viele Möglichkeiten hat. Auch in den wenn man auf den Einstellungsbutton klickt, der übrigens bei diesen OS wirklich sehr schön gestaltet ist, weil alles wirklich Hand und Fuß hat, weil bei den Tools, die direkt von Elementary kommen, der Einstellungsbutton ist richtig, genau rechts unter dem Vergrößern-Knopf ist immer dieser Einstellungsbutton. Dort gibt es nicht sehr viel, außer vielleicht, geh mir zum heutigen Zeitpunkt, heutigen Tag, zeig mir den Kalender als Vollbild, zeig mir die Kalenderwochen an und noch über dieses Kalender-App. Also das ist wirklich sehr, sehr reduziert und eignet sich eigentlich nur für, ja, wenn man sagt, im privaten Bereich, wenn ich alleine an dem Rechner sitze, dass ich mir hier meinen eigenen Kalender aufbauen kann.
Also auch wieder eine sehr, sehr simple App.
Richtig.
Wie sieht denn das aus mit anderen Applikationen? Gehen wir vielleicht mal über zur Musik-App. Die haben wir auch ganz kurz angesprochen. Da hast du gesagt, das ist eine reine Musikverwaltung. Gibt es denn da die Möglichkeit, oder wie sieht die Musikverwaltung da aus? Muss man da einfach nur einen Ordner eingeben oder wird schon standardmäßig ein Ordner ausgewählt?
Standardmäßig gibt es hier natürlich eine Einstellung, wenn man sich hier einrichtet, den User einrichtet, bekommt man ja auch im Dateimanager bestimmte vorgegebene Ordner wie Musik, Video, und da ist natürlich dieses Tool Musik hier auch mit dem Musikordner verknüpft. Aber man kann in den Einstellungen selbstverständlich auch das eigene Musikarchiv, was vielleicht auf einer Share liegt, insofern erreichen, wenn diese Freigabe zum Beispiel auf Elementary OS schon eingehängt ist über Samba und in einem Ordner zur Verfügung steht, dann kann man auch andere Musikordner einfügen, die dann entsprechend untersucht werden, getaggt werden, und dann kann man eben die genauso verwalten, ähnlich dem iTunes, wie es vor bei der einfachen Struktur und bei dem einfachen Aufbau von diesem Musikprogramm, würde ich sagen, ja schon vor einigen Jahren, wie es vor einigen Jahren bei iTunes war, weil es hat keine Podcasts zur Verfügung, es hat Wiedergabelisten, es hat intelligente Wiedergabelisten, aber nicht diesen Überhang mit Büchern, mit eben Podcasts oder sowas. Dieses App konzentriert sich wirklich nur auf die Wiedergabe von MP3 oder FLAC-Dateien oder OGG-Dateien, also wirklich digitaler Musik.
Also ich gehe dann nicht davon aus, dass dann, wenn ich mein iPod oder ein Telefon dranhänge, dass dann automatisch die Musikbibliothek da auch mit eingeblendet wird.
Nein,
oder dass ich die Möglichkeit habe, was auszutauschen. So, aha, okay, also ein reiner Musikplayer. Wie sieht das aus mit vielleicht Tagging-Verwaltung? Das kennt man ja auch, dass man zumindest den Interpreten und den Titel und vielleicht das Album noch angeben kann, vielleicht noch das Genre und so weiter und danach auch sortieren kann. Ist da eine Möglichkeit, das auch manuell vorzunehmen, oder muss man da auch auf andere Software setzen?
Also da ist es so, dass das Tool eigentlich nur zur Wiedergabe geht. Also dieser MP3-Tag-Editor, der da drin ist, ich habe ihn noch nicht gefunden, muss aber auch sagen, dass ich das alles über andere Tools mache, zum Beispiel über Audex. Wenn ich zum Beispiel CDs in MP3 umwandle, dann mache ich das alles in dem Editor, weil das natürlich dort über die gesamte Sammlung geht, ist hier eigentlich nicht integriert.
Aha, dann aber so ein Album-Artwork oder sowas, das wird schon angezeigt, oder?
Richtig, wenn ein Cover dabei ist, dann wird das natürlich, oder wenn es in der File integriert ist, mittlerweile sind ja auch die Covers auch im File, MP3-File integriert, dann wird dieses natürlich angezeigt.
Okay, also ein sehr, sehr einfacher Musikplayer, der mit den Basics ausgestattet ist, die man so braucht für die Musikverwaltung.
Richtig.
Ja, wie sieht's mit einem Videoplayer aus? Wird da irgendwie der Standard Totem oder GNOME Videoplayer, so wie er jetzt heißt, benutzt, oder gibt's da auch eine Eigenentwicklung?
Hier gibt es auch eigene Entwicklung. Das nennt sich einfach nur Filmwiedergabe. Ist ähnlich konzipiert. Es ist eine Mischung aus einem VLC und ich würde mal sagen, es gibt so viele Videotools. Man könnte es auch nur mit Kaffein vergleichen, das Tool. Es ist schön gemacht. Man hat alle Möglichkeiten, die man braucht, dass man zum Beispiel eine Playlist machen kann. Wir können hier aus einem Ort, aus einem Verzeichnis mehrere Sachen abspielen. Und unterstützte Formate, da sprechen sie sich nicht stark aus, da heißt es einfach nur Videodateien, aber so Standard-Videoformate wie H264 mit AAC-Soft, Audio-Codec oder MPEG-Formate werden auf alle Fälle unterstützt. Da kann man schon mal einen Film, den man aus sich selbst gerechnet hat oder vielleicht auch etwas, was man von YouTube geladen hat, hier auch noch anzeigen lassen.
Ja, ich vermute mal sehr stark, dass wenn da steht, spielt Videos ab, dass das auf dem G-Streamer
Richtig,
Framework
richtig.
basiert und dann alles fressen kann, was G-Streamer auffressen kann, so.
Ich gehe davon aus, also das ist sie. Ich bin gerade auf die Info gegangen von dem Tool. Hier heißt auch die Filmwiedergabe, die G-Streamer ein 0.10.36 verwendet. Also G-Streamer wird auf alle Fälle unterstützt.
Ja, was natürlich bei so einem Videoplayer manchmal wichtig ist für einige Leute, sind so Untertitel. Also gibt es die Möglichkeit, im Menü zum Beispiel zu sagen, Untertitel hinzufügen oder Sprache auszuwählen, wenn man mehrere Tonspuren hat. Also sind solche Funktionen damit integriert oder hast du das bisher noch nicht gesehen?
Also ich habe hier schon DVDs angeschaut. Das funktioniert. Also man kann diese Filmwiedergabe auch zur Wiedergabe von DVD verwenden. Dort gibt es die Klassiker wie klar DVD-Menü oder Titelmenü, Audiomenü kann man hier ansteuern. Man kann auch sagen, springen wir zum nächsten Kapitel, zum vorherigen Kapitel. Jetzt mit Untertitel gibt es hier eigentlich keine Funktionalität, die ich bis jetzt gefunden habe. Es gibt eine Möglichkeit, über Plugins das Ganze zu erweitern. Zum Beispiel kann man jetzt hier bei dem Tool auch den Jamendo-Dienst ansteuern. Der Jamendo ist ja eine Plattform für freie Musik. Die kann man hier ansteuern, aber da kommt es natürlich auch wieder drauf an, was kann ich denn davon nehmen? Bei einem Tool, das Filmwiedergabe heißt, ist Jamendo, die nur Audio-Files eben darstellen, natürlich auch dann wirklich nur dafür da, um Audio-Files wiederzugeben. Musikvideos von den entsprechenden Künstlern werden hier nicht dargestellt. Aber bestimmte Sachen können wir über Erweiterungen nutzen. Sowas wie Subtitle ist hier leider noch nicht integriert.
Wäre auf jeden Fall mal eine gute, sinnvolle
Ja,
Funktion,
würde ich
finde ich.
unterstützen sofort.
Ja, was gibt's denn noch so für Programme, die jetzt Elementary selber auch entwickelt hat, die dir jetzt aufgefallen sind, ins Auge gesprungen sind? Weil das sind so meistens die Anwendungen, die die meisten Nutzer wahrscheinlich benutzen. Aber jetzt so, wie sieht's aus mit Office? Gibt's da eine Eigenentwicklung oder wird da schon was Fertiges genommen?
Nee, also Office, da nehmen die Entwickler oder die Entwickler haben also kein eigenes Office entwickelt, aber auf alle Fälle LibreOffice ist dabei und wird unterstützt in allen Variationen wie Base, Calc, Draw, Impress, Writer wird unterstützt ohne Probleme, lässt sich auch schön übers Repository installieren. Eine Eigenentwicklung gibt es hier nicht. Was es gibt, das ist recht schön. Es gibt noch ein Fotoverwaltungstool, das heißt Shotwell. Das dient dazu, nicht nur dazu, um Bilder von der Kamera oder von einem Ordner oder USB-Stick zu laden und in einem Bilderordner hineinzulegen, sondern man kann hier so eine Art Bibliothek einrichten und dann entsprechend die Bilder mit Tags versehen. Also hier heißt es Ereignissen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich habe Bilder vom Geburtstag, die dann das Tag Geburtstag bekommen oder vom Urlaub, dann kann ich da einen Tag Urlaub erstellen und kann alle Bilder natürlich hier mit entsprechenden Tags versehen und diese kann ich dann natürlich hier schön verwalten, weil ich dann über die Tags natürlich dann auch meine Bilder, wenn man mal mehrere Bilder hat, wunderbar suchen kann.
Ja, Shotwell, ein Tool, das jetzt auch nicht von den Entwicklern direkt stammt. Das haben wir nämlich auch ganz, ich glaube, am Anfang des Jahres hatten wir da mal so ein bisschen was über Fotobearbeitungstools geredet, okay, oder Fotoverwaltungstools. Da hatten wir Shotwell auch mit drin. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Ein sehr schlankes und gutes Programm zur Organisation von
richtig,
Fotos.
Richtig. Für die, also würde ich sagen, für den Heimgebrauch und semiprofessionellen Gebrauch ausreichend. Gut, wenn man natürlich mehr machen möchte, so wie ich. Ich habe jetzt mittlerweile in den letzten 15 Jahren 20.000 Bilder geknipst, dann muss man langsam auch darüber nachdenken, weiterzugehen, und da lässt sich ein Digicam, kommt man Digicam fast nicht mehr vorbei, was aber auch hier natürlich installierbar ist.
Ja, das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, ist der Webbrowser Midori. Der ist ja auch, glaube ich, keine Eigenentwicklung, aber ich habe den zumindest bevor Elementary OS rauskam auch schon mal benutzt.
Okay.
Da war das noch so ein bisschen was instabil. Wie sieht das jetzt aus? Ist das, kann man das benutzen, oder empfiehlst du doch eher den Leuten, die Elementary OS sich das erste Mal so installieren, ja, den Browser nur aufmachen, um jetzt einen anderen runterzuladen, hätte ich fast gesagt, aber da gibt's ja die Paketverwaltung. Empfiehlst du eher, den Firefox zu installieren oder ein Chromium, also einer der bekannteren Browser, oder kann man mit Midori zurechtkommen? Also stürzt das nicht so häufig ab, wie es damals der Fall war?
Also ich weiß nicht, wie früher die Qualität war. Ich muss sagen, es ist ein ordentlicher Browser, der sehr viel, was man mittlerweile ja schon schätzen kann, muss, sehr viel Fläche für die Webseite zur Verfügung stellt. Er hat Tabs, die man hier öffnen kann. Man kann private, solche sogenannte private Tabs machen, wie man es kennt vom Private Browsing von Firefox. Er läuft, bei mir ist er bis jetzt immer stabil gelaufen, hat mir die Webseiten ordentlich dargestellt. Ich habe keine Fehler da feststellen können, auch von dem Rendering des HTMLs zusammen mit CSS kann ich sagen, dass dieser Browser ein ordentlicher Browser ist, der wirklich schöne Funktionalität bietet. Er bietet auch wieder das, was man eben von einem Browser erwartet. Mehrere Tabs, Private Browsing, Vollbildfunktionalität. Ich kann auch meine sehr schön übersichtlich meine schnell die den Cache leeren. Ich habe in den Einstellungen jetzt dort auch die nötigsten Sachen. Ich kann mir meine Startseite schön definieren, meine Privatsphäre kann ich konfigurieren, und auch hier gibt es ein paar Erweiterungen, die man direkt einfach nur per Klick aktiviert. Also so ein Add-on-System, wie man es von Firefox kennt, haben sie jetzt hier direkt nicht mit dabei. Aber man kann hier schon sehr viel machen, wie zum Beispiel Formularvervollständigung oder die Verwaltung der Cookies. Das ist ja heutzutage schon ein Thema, diese Cookiesammlung, dass man die eben verwalten kann. Das ist also eine sehr schöne Funktionalität. Und etwas, was ich sagen muss, was mir persönlich gut gefällt, da muss ich mal beim Firefox suchen, farbige Tabs. Ich kann die Tabs mit einer eigenen Farbe versehen, und wenn man mal 4 Stunden im Netz recherchiert hat und dann hat man 12 Tabs offen und man weiß nicht mehr, was gehört jetzt eigentlich zu wem, wenn man da eben ein bisschen sich selbst rannimmt und sagt, okay, ich habe hier einen Tab, das kann ich mit einer Farbe versehen, weil das Thema ist jetzt gerade Python-Programmierung, und dann mache ich aber nebenher nochmal schnell Heise auf, weil ich nochmal lesen wollte, und da habe ich dann wieder ein neues Thema. Wenn man da also so jemand ist, der sehr schnell viele Tabs aufmacht, kann man über die Farben da ein bisschen Struktur reinbringen.
Ja, das ist eine sehr sinnvolle Sache, finde ich auch. Beim Firefox, glaube ich, muss man da so ein extra Plugin oder ein extra Add-on für runterladen, damit das da auch irgendwie geht. Aber es ist super, dass das da direkt eingebaut ist in Midori.
Richtig.
Ja, dann die Software. Wir haben jetzt so quasi fast alles abgefrühstückt, was so standardmäßig ausgeliefert wird bei Elementary an Standardsoftware. Wie kommt man denn an neue Software ran? Also wird da das normale Ubuntu Software Center ausgeliefert, oder gibt's da auch eine Eigenentwicklung?
Es ist eigentlich das Software Center. Das heißt hier auch Software Center und benutzt auch die Canonical Repositories, um hier eben zusätzliche Software zu installieren. Natürlich, sie haben ein eigenes, Elementary OS hat ein eigenes Repository, da geht es natürlich dann um die Updates für die entsprechenden eigenen Programme, aber natürlich können wir hier auch entsprechend von Canonical verwendete Repositories einbinden. Und das geht wirklich dann unter dem Software Center über Software Center hinzufügen, können wir hier wirklich die Standards auch einfügen. Das ist sehr, sehr schön, weil man dann eben auch auf die von Ubuntu bereitgestellten Softwares und auch die Updates natürlich zugreifen kann.
Sprich, das heißt mit anderen Worten, man kann auch die PPAs, die für Ubuntu gedacht sind, einfach einrichten.
Richtig, es gibt schon eine Liste mit Repositories hier drin, aber man kann natürlich selbstverständlich auch, wenn man einen Link hat zu einem Software-Repository, noch eigene ohne Probleme hinzufügen.
Nun basiert das Ganze ja auf Ubuntu 12.04 LTS. Das ist ja nicht mehr ganz so taufrisch. Es gibt ja sogar jetzt Ubuntu 14.04, das ja auch schon LTS ist. Wie sieht's denn da mit der Aktualität der Software aus? Also hast du da eventuell ein Problem feststellen müssen, dass da zum Beispiel Firefox in Version 6 oder sowas ausgeliefert wird? Ich weiß jetzt nicht, was bei Ubuntu 12.04 da drin war. Oder ist dir das nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt mit etwas zu alter Software, sagen wir mal besser so?
Also, ich habe hier zum Beispiel den Firefox 34.0 drinnen. Das ist der Firefox für Ubuntu Canonical 1.0.
Also ja, das ist der aktuelle.
Das ist der aktuelle. Der funktioniert auch. Der war auch in der Installation sehr einfach zu installieren. Ich habe Firefox im Software Center gesucht. Es gibt einen Eintrag, da sage ich, den möchte ich haben. Er installiert ihn und der läuft. Da muss man sagen, habe ich bis jetzt dort keine Probleme gehabt, dass ich inkompatible Software angeboten bekommen habe, die ich nicht installieren konnte, weil die Software zu alt ist, das OS zu alt ist. So ganz wohl ist mir natürlich mit dieser Version natürlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja das Ubuntu auch schon mittlerweile in Version 14, wo ich sagen es wäre natürlich schön, wenn da natürlich Updates gibt. Das ist auch ein bisschen jetzt auch der Wermutstropfen, den ich wirklich zugeben muss, der hier existiert. Es sind nicht alle Programme auf den aktuellsten Stand oder es ist auch nicht so leicht zu sehen, was für eine Softwareversion haben wir denn hier. Ich bin zum Beispiel, ich spiele gerne das Zero AD, dieses Ages of Empire ähnliche Rollenspiel. Und das ist hier, ich kann hier nicht sehen, da gibt es eine eigene Release-Nummer, die hier mir im Software Center angezeigt wird. Und ich denke, dass die ist 3 Versionen hinter der aktuellen Version von den Herstellern. Auch GIMP, muss ich sagen, der ist nicht in der aktuellsten Version. Das ist, glaube ich, 2.6 und wir haben ja mittlerweile 2.8. Ein paar Programme gibt es leider noch nicht in der aktuellen Version, aber ich denke, mit ein bisschen Geschick und ein bisschen Recherche im Internet lässt sich hier auf alle Fälle die aktuelle Version auch installieren.
Ja, das ist so das, was ich so ein bisschen befürchtet habe, wenn man auf eine ältere LTS-Version aufbaut, dass man da an der einen oder anderen Stelle dann doch so an Probleme kommt, was die Aktualität angeht.
Richtig.
Wie hast du, ich weiß nicht, ob du das ausprobiert hast, aber wie sieht es zum Beispiel für Gamer, ist das sicherlich interessant, mit Steam aus? Gibt es die Möglichkeit, Steam zu installieren?
Da muss ich jetzt sagen, da müsste ich jetzt mal schnell kurz recherchieren, ob Steam überhaupt angeboten wird. Da bin ich leider jetzt nicht so involviert. Ich denke mal ja, aber natürlich wahrscheinlich auch mit Abstrichen, dass man wahrscheinlich nicht die aktuellste Version wegen Abhängigkeiten installieren kann.
Aha, ja. Gut, dann haben wir so, die Spieler müssen es selber ausprobieren, ob Steam funktioniert.
Richtig. Es ist ja auch nicht schwer. Man muss ehrlich sagen, es hat mich auch sehr überrascht. Also Elementary OS war mir jetzt nicht ein Begriff. Ich kenne ja einige Distributionen und ich muss sagen, ich bin da wirklich zu einem neuen Betriebssystem gekommen, was mich sehr überrascht hat. Aber dass es da auch schon viele Quellen im Internet gibt, auch das Forum der Jungs, die das eben programmieren, gibt wirklich viel Information her und da kann man schon wirklich mit ein bisschen Recherche, was ja leider bei Linux immer noch der Fall ist, was man machen muss, kann man auf alle Fälle zu den entsprechenden hilfreichen Tipps dann schon gelangen.
Ja, weißt du irgendwie, hast du da im Kopf oder gibt's da irgendwie schon Planungen für Elementary, das auch auf eine neue Basis zu bringen, also eine Ubuntu 14.04, was ja jetzt die neueste LTS ist? Weil ich kann mich erinnern, ich hatte Anfang des Jahres irgendwann war es das, oder im Sommer war es, glaube ich, hatte ich mal eine TechView-Podcast-Folge gemacht und da hatte ich auch Elementary OS getestet. Das war dann aber eine Beta-Version und die, glaube ich, hat auf Ubuntu 14.04 aufgesetzt.
Also ich habe hier jetzt die neueste Version, die nennen sie ja Luna. Die ist ja von ISIS auf Luna umgetauft worden, aus berechtigten Gründen.
Ja, ISIS ist, glaube ich, kein guter Name zu den
sie Zeiten. Sie haben ja eh sehr, sehr mythische Namen ja für alle Versionen. Das ist die Version 0.2.1. Es gibt übrigens das Elementary OS in beiden klassischen Versionen in 32-Bit und 64-Bit, also dass auch die alten Systeme wirklich unterstützt werden. Sie schreiben im Moment, ist Luna das aktuelle OS, das Sie jetzt gerade haben. Und natürlich bauen Sie im Hintergrund natürlich schon am nächsten Release. Aber im Moment ist das aktuelle leider diese Version, die auf Ubuntu 12.04 Precise eben beruht. Wir müssen also, wenn dann noch warten, dass die Jungs dann sich überlegen, vielleicht auf die Ubuntu 14 LTS eben umzusteigen, was ich gerne sehen würde, weil einfach hier der Support natürlich sehr schön ist, weil wir über LTS natürlich hier längere Zeit haben und wir natürlich dann hier auf einem aktuellen System sind, was natürlich dann auch neuere Hardware unterstützt.
Ja, ich habe gerade mal zwischenzeitlich auf die Webseite geschaut. Da steht im Blog tatsächlich, und das ist die Version, die ich damals auch angetestet habe, dass sie eine Beta-Version haben, die nennt sich Codename Freya oder Freya, richtig, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und das ist die Version, die auf der 14.04 basieren soll. Das ist jetzt schon ein bisschen was her. Dann hoffen wir mal, dass sie im nächsten Jahr dann auch diese Version rausgeben. Und dann hat man auch sicher, glaube ich, dann, wenn die Version rauskommt, spätestens dann sollten die Zuhörer dann mal die Version antesten, weil dann gibt's auch aktuelle Software dafür.
Man könnte jetzt auch sagen, ich meine, sie bieten ja die Luna, ist ja die Version 0.2.1. Das ist ja auch erst einmal, würde man jetzt von der Software-Sicht her sagen, auch eine Vorversion. Ob man jetzt das Luna nimmt oder dann Freya als Beta 1, das ist dann schon, man könnte sagen, fast wurscht, weil es sind ja beides offiziell ja noch keine 1.0er Releases. Es ist ja, wie gesagt, eine Vorversion, was viele Open-Source-Versionen hat. Wenn sie stabil läuft, habe ich den Eindruck, dann kann man wirklich auch mit der arbeiten. Ich bin halt dann nur so hergegangen, für die ist das aktuelle Stable Release und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne das Stable Release haben, weil der Rechner soll wirklich so für sich hinsetzen, ein bisschen browsen, ein bisschen Bilder scannen, Bildbearbeitung machen und da möchte ich dann nicht noch Experimente machen, weil im Moment gerade wieder der neueste Treiber rausgekommen ist, sondern es soll ein System sein, man setzt sich hin und man fängt an zu arbeiten. Und deswegen bin ich auf Luna gegangen, weil ich gesagt habe, das reicht mir hier vollkommen aus.
Ja, das macht auch Sinn, glaube ich, die aktuelle stabile. Es ist auch, der Fairness halber ist es, glaube ich, auch besser, dass man die stabile Version testet und nicht irgendeine Beta-Version. Außer man sagt vorher Bescheid, okay, das ist eine Beta-Version, deshalb kann da nochmal was schief gehen. Aber was mich nur interessieren würde, ist, da bohrt jetzt einer hier im Hintergrund, egal. Was mich interessieren würde, ist, wie oder gibt's einen Plan oder wie, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber das wissen wahrscheinlich die Elementary-Jungs, wenn sie zuhören, wäre es gut, wenn sie darauf eine Antwort geben könnten. Wie sieht's mit dem Upgrade-Path aus? Also wie sieht's aus mit den Leuten, die sich jetzt vielleicht Luna installieren oder schon installiert haben, ob die da ein einfaches Upgrade machen können auf die neue Version? Also ich weiß, dass das bei Ubuntu immer so ein Glücksspiel ist und dass am ehesten dann von einer LTS zur nächsten LTS dann doch noch irgendwie klappt und gut geht, aber man muss die Konsole in der Hinterhand halten ansonsten und ein bisschen was Befehle drauf haben, ansonsten könnte es dann auch mal in die Hose gehen. Wie schätzt du das Ganze ein, wenn du jetzt das System auch schon was länger benutzt hast, wenn man da auch Updates installiert, vielleicht erstens kommen Updates überhaupt regelmäßig?
Ja. Aha, okay. Also man muss sagen, diese Update-Geschichte kenne ich als sehr stark geprägter Gentoo-User und oder Gentoo-Benutzer in der beruflich und als FreeBSD-Nutzer, der sehr mit Ports selber kompiliert, bin ich da schon sehr leid geplagt, aber vielleicht habe ich da auch ein dickes Fell und muss sagen, Wenn es funktioniert, bin ich über alle Wege zu neuer Software happy, aber ich muss sagen, bei Elementary OS gibt es da eine sehr schön gestaltete Funktion, die ihr wahrscheinlich auch ähnlich ist dem Mac OS X, denn in den Systemeinstellungen gibt es unten im Bereich System einen kleinen blauen Button mit einem weißen i, der heißt Über. Und hier bekommt man zum einen Informationen über das aktuelle System dargestellt, die wichtigsten Sachen wie Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Speicher. Und dort gibt es zum einen die Möglichkeit, ein Problem zu melden. Da gibt es einen schnellen Button, da kann man dann, wenn einem etwas aufgefallen ist, das Problem eben direkt an Elementary OS schicken. Und daneben gibt es einen Button, der heißt nach Aktualisierungen suchen. Wir reden jetzt hier vom Update, nicht vom Upgrade. Ich konnte noch kein Upgrade machen, ob das auch damit funktioniert, aber wenn man auf Aktualisierung suchen geht, dann durchforstet er das System und sucht für die entsprechende Hard- und Software entsprechend nach Treibern, auch nach Kernel, und bietet die zur Installation dann an.
Das heißt, du hast jetzt auch neue Kernel bekommen, also richtig neue Major Releases, oder waren das nur so kleine Updates für den aktuellen Kernel?
Es waren auch, ich muss jetzt hier mal schnell schauen, was für einen aktuellen Kernel ich habe hier. Ich habe hier einen Kernel 3.2.0 Generic, der aber schon auch Updates erfährt, aber in einem gewissen Rhythmus, der unterliegt leider dem Zyklus, den die Jungs hier vordefinieren. Aber es ist eine Funktionalität, dieses Aktualisieren, das wunderbar mein System einfach auf den neuesten Stand bringt, der mir hier aus den Repositories angeboten wird.
Ja, also der aktuelle LTS-Kernel ist das im Grunde. Also nicht der aktuellste, sondern der von der vorigen LTS-Version, also okay. Der 12er LTS-Version, das ist der aktuelle Kernel. Also ich gehe da nicht davon aus, dass die Jungs und Mädels da von Elementary OS da sich einen eigenen Kernel basteln,
kann
sondern wahrscheinlich den von
Ubuntu. Aber wenn man benutzt, sagt, okay, wenn das der aktuelle vom 12.04 ist, dann muss man sagen, dann bin ich mit der Luna-Version wirklich am aktuellsten Stand für 12.04 mit dabei.
Ja, dann hast du also wahrscheinlich auch keine Probleme so mit Hardware gehabt, weil das Problem ja mit älteren Kernel, auch wenn es LTS-Kernels sind, ist ja manchmal so, dass wenn man neuere Hardware verwendet, aktuellere Hardware verwendet, dass es da Probleme gibt. Hast du da irgendwie Probleme mit Hardware gehabt, mit neuerer Hardware, oder lief das alles rund?
Ich hatte eigentlich eher Bauchschmerzen mit alten Treibern. Ich muss dazu sagen, die erste Installation in der virtuellen Box, um es auszuprobieren, ging wirklich sehr schön. Auch hat das System dann erkannt, dass es in der virtuellen Box läuft, und hat gleich die entsprechenden Treiber installiert, dass das Ganze dann Vollbild läuft, ohne Probleme, wenn man in der Systemsteuerung auf den Button zusätzliche Treiber geklickt hat. Und für mich war nämlich ein wichtiger Punkt bei Elementary OS, ich habe hier einen wunderbaren Epson GT7000 Fotoscanner, der noch über WhiteSCSI funktioniert. Und wer von den Zuhörern das noch kennt, SCSI ist ein älteres Schnittstellen, ja, eine ältere Schnittstelle, die Festplatten, CDs und Scanner mit allem möglichen, mit dem Rechner verbunden hat. Und da habe ich eigentlich nur gesagt, such mir die zusätzlichen Treiber für mein System. Der hat diesen Treiber erkannt, und ich kann meinen alten Fotoscanner, den ich so liebgewonnen habe, weil der wirklich eine sehr, sehr gute Qualität macht, kann ich hier verwenden ohne Probleme.
Das klingt ja richtig gut und ordentlich. Es erinnert mich so ein bisschen, das ist wahrscheinlich sogar das gleiche Tool, das was bei Ubuntu schon eingebaut ist. Das ist ja, wie nannte es sich, Jockey oder sowas, das ja dann auch für proprietäre Nvidia und ATI-Treiber zuständig ist.
Richtig,
also. Ist wahrscheinlich das gleiche Tool, oder?
Ist wahrscheinlich das gleiche Tool. Es ist ein schönes Tool, denn man sagt einfach, such mir die Treiber für mein System, und er sagt, die Software sagt, den Treiber habe ich gefunden. Man muss keine speziellen Kenntnisse haben. Ist das jetzt der richtige Treiber für die Version 32-Bit, 64-Bit? Ich stelle mir da halt wirklich jetzt den einfachen Benutzer vor, den das vielleicht auch nicht interessiert. Und der sagt, ich will einfach nur schauen, dass ich diesen Scanner verwenden kann. Und ich weiß, ich habe die Karte unten eingebaut, und er bietet mir die Kartentreiber an. Ich sage, aktivieren, und das Ding läuft dann. wunderbar auch die Drucker können, ohne Probleme. Ich habe hier bei mir zu Hause auf HP mich eingestellt. HP unterstützt ja Linux mit allem, was sie können, und konnte mein All-in-One-Gerät mit allen Funktionalitäten, also Faxen, Scannen, Drucken, Fotodruck, kann ich im Elementary OS ohne Probleme nutzen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Das heißt, dein Wunsch ist, einen Treiber einzurichten, klick hier drauf, wir machen den Rest für euch. Du willst einen Drucker einrichten, geh auf den Druckermenü, sag hinzufügen, wir suchen den Drucker und du brauchst dich um nichts mehr kümmern.
Das ist genial. Das ist wirklich gut. Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, da weiß ich gar nicht, ob du das auch mal ausprobiert hast. Wie sieht's aus, wenn man einen zweiten Monitor anschließen möchte? Geht das, wird da was automatisch konfiguriert? Passt sich der Desktop automatisch an oder muss man da manuell irgendwie was machen?
Auch hier muss ich wieder sagen, gehen wir mal in die Systemeinstellungen, denn hier gibt es einen Menüpunkt Monitore und der ist schon vorbereitet für mehrere Monitore, denn ich habe hier nur einen Monitor angeschlossen, einen AOC 21 Zoll Monitor, der wurde namentlich erkannt, und hier habe ich aber auch, wie man es vielleicht von Windows oder von anderen Tools kennt, schon die Möglichkeit, wenn ein zweiter Monitor da ist, zu sagen, welcher ist, erstmal kann ich hier alle Bildschirme identifizieren. Ich kann dann auch sagen, welcher Monitor soll welche Auflösung bekommen, welcher soll mein Hauptmonitor sein. Also hier gibt es schon die Funktionalität dafür. Ich kann drehen die Monitor-Darstellung, wenn ich gerne den Monitor hochkant drehen möchte für ein Hochformat, weil ich eben sehr viel Text schreibe oder Bücher entwickle oder ein DTP mache. Da ist hier also schon alles dafür schon vorbereitet. Also da kann man sagen, ich habe es jetzt, wie du schon sagst, nicht ausprobiert, aber die Funktionalität ist schon da und das ist auch hier, kann man sagen, wird hier auch verwendet.
Ja, das klingt danach, dass es gut ist, dass es funktionieren könnte.
Das ist das Schöne an dem Ding. Man kann sehr wenig Schlechtes darüber sagen, bis jetzt auf die Version mit 12.04, aber sonst ist es ein Betriebssystem, wo man sagen muss, das bietet jetzt wirklich für den einfachen Anwender wirklich alles, was er braucht.
Also könntest du das so uneingeschränkt auch einem, ja, Einsteiger in der Linux-Welt dann und natürlich einen Umsteiger von der OS-10-Welt vielleicht dann auch so direkt empfehlen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt etwas salopp. Ich würde es meiner Mutter gerne ans Herz legen, von Windows 7 auf Elementary OS umzusteigen.
Ui, das hat schon was zu heißen, ja.
Ja, das ist wirklich, also sie ist, hat jetzt mit im hohen Alter angefangen, mit Computern zu arbeiten, weil sie gesagt hat, ihr arbeitet alle damit, jetzt will ich es auch lernen, hat sich also durch Windows XP und Windows 7 gekämpft, kann damit recht gut umgehen, aber Elementary OS, das wäre etwas, wo ich mir sagen könnte, da würde sie sich hinsetzen und würde sich wirklich glücklich fühlen und würde da wirklich gut einsteigen können.
Also quasi jeder, der sich auch durch Windows durchgekämpft hat und das bestanden hat, quasi, der kann dann auch mit Elementary umgehen.
Der wird seine richtige Freude haben, denke ich mir, weil das wirklich ein fürs Auge wirklich genau das Richtige ist, wo man sagt, ich will ein System haben, das muss einfach sein, das muss das tun, was ich möchte, vielleicht möchte ich ein spezielles Programm haben, kann es machen.
Ja, dann sind wir quasi schon am Ende, glaube ich, mit dem positiven Fazit zu Elementary OS. Oder gibt es noch irgendwie was du unbedingt noch erwähnen möchtest, was dir aufgefallen ist beim System?
Wir haben jetzt eigentlich schon, ich muss mich ehrlich zusammenreißen und sagen, Robert, Lob ist nicht zu viel über den Himmel hinaus. Ehrlich gesagt, es ist ein überzeugendes Betriebssystem. Mich als alten Computermensch, der also wirklich mit Red Hat und allen möglichen schon gearbeitet hat, hat dieses Ding wirklich überzeugt, zu sagen, das ist für mich als Zweitrechner genau das Richtige. Da will ich mich nur hinsetzen, anfangen. Ich bin happy mit dem System. Wenn ich etwas brauche, kann ich es einrichten. Und mit den Nachteilen jetzt, dass es auf 12.04 basiert und auch manche Programme nicht auf dem aktuellsten Stand sind oder so aktuell, wie ich es haben möchte, kann ich leben und ich würde es wirklich auch den Zuhörern gerne ans Herz zu legen, sich das anzuschauen, wenn es auch nicht das aktuellste ist, kann man aber wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr stabiles Betriebssystem.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, man kann es runterladen auf elementaryos.com oder .org, genau. .org. Wir werden es richtig verlinken, das verspreche ich.
Super.
Auf elementaryos.org und da kann man das Ganze sicherlich auch als Live-CD dann ausprobieren oder Live-USB-Stick.
Richtig, es ist eine Live-CD, die man vorher auch ausprobieren kann. Es ist auch in Deutsch erhältlich, in vielen Sprachen erhältlich. Das ist sehr wichtig auch, finde ich, gerade für Leute, die eigentlich sich nicht damit beschäftigen mit IT. Also man kann es in Deutsch ausprobieren und man kann es auch in Deutsch installieren. Das ist also hier möglich.
Ja, dann perfekt im Grunde. Ja, also dort runterladbar, 64-Bit und 32-Bit, also auch für ältere Rechner durchaus geeignet. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen dafür, dass du dich mit Elementary OS beschäftigt hast und hier zum Interview quasi bereit warst und ein paar Fragen beantworten konntest. Ja, dann war's das für dieses kleine Interview über Elementary OS und das war's dann auch eigentlich mit dieser Radio Tux Folge und das war's dann auch, glaube ich, für dieses Jahr mit dieser Radio Tux Folge, ja, weil wir ja schon Dezember haben.
Obwohl das Wetter nicht danach aussieht.
Genau, das ist irgendwie ein bisschen, fühlt sich ein bisschen was zu warm an. Aber ja, dann war's das eigentlich auch schon für dieses Jahr. Also da bleibt uns auch nichts anderes übrig zu sagen, als habt ein schönes, frohes Weihnachtsfest und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
Ja, schönes neues Jahr.
Genau. Dann vielen Dank für diesen Beitrag. Ihr habt in der Sendung jetzt mehrere Musikstücke gehört. Darunter waren zum Beispiel Holy Jolly Christmas von Marcano Lenzro und Jingle Bells von Dirk Becker, Christmas Together von Leo Bowers und We Wish You a Merry Christmas von, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber steht ja alles in den Shownotes und die Titel könnt ihr euch auch nochmal runterladen, wenn ihr das wollt. Und ich oder wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr des Linux-Desktops auf jeden Fall, nämlich das Jahr 2005.
Jedes Jahr ist das das Jahr des Linux-Desktops.
Nein, nächstes Jahr, auf jeden Fall. Das Jahr 2015. Das ist auch jedes Jahr vom Hoverboard und von selbstbindenden Schuhen und das wird alles fliegenden Autos. Na, weiß ich noch nicht. Aber Hoverboard und zusammenbindende Schuhe kommen auf jeden Fall. Also das muss total toll werden und wir werden auch alle Linux benutzen, glaube ich, ganz fest dran. Ich wünsche euch wie immer frohe Zeit, passt auf euch auf und habt Spaß und wir hören uns dann im Januar wieder. Tschüss!
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Manitou.